Alles bla 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 ist das.
Ihr müsst mal von eurem hohen Ross runterkommen.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was für ein Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routinier sich da, Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Meldet sich hier in aller Frische am Montag, den 17. Oktober. Ein Bundesliga-Wochenende liegt hinter uns, das einiges parat hatte. Und wir begrüßen euch hier zu einer neuen Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast, und zwar Folge 110. Die 110. ist es. Mein Name ist Leon Ginzel und mir zugeschaltet, mal wieder zugeschaltet. Es wird mal wieder Zeit, dass wir uns wirklich anfassen können auch und auch ja, beschnuppern können, ich weiß nicht. Wir wollen nicht zu intim werden, aber Henning Schneider, Paul Henning Schneider ist mir wieder zugeschaltet aus dem Studio Friedrichshain. Hi Henning.
Hallo Leon, hallo liebe DoppelspitzehörerInnen da draußen an den Empfangsgeräten. Ja, wir sind ja beide wieder in Berlin. Wir waren ja zwischenzeitlich beide in Wien, aber nicht gleichzeitig. Wir haben uns da knapp verpasst. Ich bin 2 Tage nach deiner Abreise bin ich angekommen. Ich habe noch so ein bisschen die Aura gespürt, glaube ich, aber du warst nicht mehr da. Und die andere Hälfte des Bettes war kalt. Nein, wir wollen nicht zu intim werden, da hast du recht. Und jetzt sind wir wieder beide in Berlin und trotzdem aus terminlichen Gründen nur zugeschaltet. Aber wir werden sicher bald mal wieder Fußball gucken zusammen und dann auch wieder zusammen ja, aus demselben Raum senden. Wobei ja das nächste Mal, wenn wir Fußball gucken, sind wir beide im Stadion. Nämlich am kommenden Sonntag. Da kommt
gegen Gelsenkirchen.
Der FC Schalke, genau. Der liebe Fußballclub aus Gelsenkirchen ist da im Olympiastadion zu Gast gegen unsere Hertha und mal schauen. Da werden wir dann auch nicht live senden, vielleicht so ein paar Stadioneindrücke, könnte ich mir vorstellen.
Das können wir auch sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es da mal endlich den ersten Heimsieg, den haben wir immer noch nicht gefeiert diese Saison, das ist schon auch krass eigentlich. Ja, ging ja auch dieses Wochenende wieder leider, es hat sich, zieht sich wie so ein roter Faden die letzten Spiele durch. Wir spielen sehr, sehr gut, verlieren aber am Ende oder holen zumindest nicht den Sieg. Es war ja davor, gab es ja viele Unentschieden und diesmal haben wir dann verloren gegen diesen kleinen Club da aus Sachsen. Da kommen wir gleich natürlich noch zu, das ist ein Thema. Wir wollen aber auch sprechen über natürlich Union Berlin. Da gab es ja Licht und Schatten so aus Sicht vom neutralen Fan, also zum einen den Sieg gegen Dortmund. Aber eben auch einen Besuch eines Staatsmannes, der heftig unter Feuer eigentlich steht von der internationalen Gemeinschaft, weil er ziemlich menschenfeindliche Thesen vertritt und auch Politik betreibt. Ein gewisser Herr Orban aus Ungarn war da zu Besuch. Wir reden darüber und hinterfragen das Ganze mal kritisch. Wir reden natürlich auch über Bayern München, die gestern mit einem 5:0 eindrucksvoll sich zurückgemeldet haben in der Fußball-Bundesliga, nachdem sie ja letzte Woche noch mit dem Last-Minute-Ausgleich gegen Dortmund so ein bisschen wieder gestruggelt haben, aber gut. Und geht natürlich auf die restlichen Spiele auch ein. Frankfurt fertigt Leverkusen ab, auch das eine Überraschung. Aber Henning, wir haben ein Highlight auch in der zweiten Hälfte, das hast du ganz frisch noch eingetütet heute, und zwar ein Interview mit Harald Lange von der Uni Würzburg. Wer ist Harald Lange, warum hast du den interviewt?
Ja, Harald Lange ist Professor an der Uni Würzburg, und ist Sportwissenschaftler, also beschäftigt sich mit ja, Sport im wissenschaftlichen Sinne allgemein, aber ganz besonders auch mit Sportfans und Fankultur und besonders im Fußball. Und damit ist er natürlich für uns ein perfekter Ansprechpartner für eben den wissenschaftlichen Blick auf die Fußballkultur, die Fankultur im Fußball, auch die Entwicklung, die das so genommen hat seit den 90er Jahren. Gerade die Ultra-Bewegung, die relativ neu ist, so seit 15, 16, 20 Jahren. Und ja, ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, warum kommt es immer wieder zu so gewaltsamen Ausschreitungen? Gibt es da auch ja, neue Phänomene? Und wie ist da gerade die Entwicklung? Haben wir ein Fanproblem im Fußball? Und da hat er ganz interessante Dinge zu gesagt und Thesen aufgestellt. Und das wird es in der zweiten Hälfte geben.
Cool, freue ich mich drauf. Ich kenne das bisher auch nur in Auszügen des Interviews, deswegen, weil es eben so frisch eingetütet wurde hier von dir, bin ich auch sehr gespannt, was er sagt. Wir haben ja unter anderem auch drinne dann die ganz aktuellen, ja am Wochenende kursierenden Videoaufnahmen aus Hamburg, die da rund um das Hamburger Derby über Twitter vor allen Dingen ja, durch die Fußballwelt gingen, nämlich einen brutalen Polizeieinsatz, den man wirklich einfach, der einen so ein bisschen fassungslos auch zurücklässt, wenn man das sieht, dass da wie ein St. Pauli-Fan wirklich brutal zusammengeschlagen wird von einem Polizisten. Das hast du auch mit eingewebt, diesen Aspekt in das Interview, da freue ich mich sehr drauf. Und du hast Wien angesprochen, wir haben auch noch eine kleine Anekdote, also ich zumindest aus Wien fußballtechnisch, denn es stand ja noch im Raum, ob wir, also Florenz und ich, mein Kumpel, den ich besucht habe, es geschafft haben zum Wien-Derby ins Stadion. Ich sag mal so viel, wir haben es geschafft. Es war ein Abenteuer mit einigen Höhen und Tiefen.
Das freue ich mich auch sehr drauf, die Geschichte. Ich habe schon ein bisschen was gehört und das wird, glaube ich, ist eine witzige Sache.
Ist eine witzige Sache, die auch wieder, glaube ich, viele Aspekte des Fantums, des Fanseins spiegelt. Da kann ich mal so ein bisschen aus der österreichischen Fanszene, also aus der Rapid-Fanszene zumindest berichten. Wirklich sehr, sehr interessant, sagen wir mal so. Nennen wir es mal neutral, interessant. All das in dieser pickepackevollen Sendung, mal wieder pickepackevoll. Wann ist unsere Sendung nicht pickepackevoll? Ihr wisst das, ihr liebt das und wir freuen uns, wenn ihr das auch uns zeigt, diese Liebe. Und das im digitalen Zeitalter geht das ja eigentlich relativ einfach. Und viele InfluencerInnen ernähren sich davon, von Likes. Und auch wir sind darauf angewiesen, unsere Podcast-Seele. Wenn ihr uns bei Spotify zum Beispiel einfach abonniert und da auch gerne einfach eine Sternebewertung da lasst, freuen wir uns wirklich sehr. Und wir merken auch den Zuspruch, den gestiegenen Zuspruch hier für unsere Folgen. Das freut uns auch sehr, dass immer mehr Fans und ZuhörerInnen uns jede Woche einschalten. Und da auch deswegen sind wir natürlich hier angehalten und liefern euch immer wieder eine spannende Sendung, die auch die Themen abseits des Platzes beinhaltet. Und freut uns sehr, dass wir da so einen guten Zuspruch haben aktuell. Und der sich ja hoffentlich noch vergrößert, nicht wahr?
Auf jeden Fall.
Ja.
Nee, ja, genau.
Was für ein. Nee, sag ruhig gerne, komm.
Was für ein Spieltag. Oder? Also, ich meine, aus Hertha-Sicht jetzt nicht besonders erfreulich, aber wahnsinnig was geboten, sage ich mal.
Absolut. Absolut. Auch. Wobei, dieser Floskel, was für ein Spieltag, muss man auch immer vorsichtig sein, weil wenn dann der nächste Spieltag auch wieder so turbulent wird, dann hat man keine Steigerung mehr fast. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es war ein sehr interessanter Spieltag, vor allen Dingen so mit so krassen Ergebnissen. Also zum Beispiel einfach, da können wir gleich drüber reden, aber so einfach dieses 5-1 von Frankfurt gegen Leverkusen war ja auch wieder relativ, also weißt du, Leverkusen gewinnt das erste Spiel unter Xabi Alonso irgendwie 4-0 oder was das war und dann verlieren sie jetzt wieder 5-1. Wie wild ist das denn? Also da scheint überhaupt noch keine Ordnung drin zu sein zum Beispiel.
Auf jeden Fall. Es gibt ja immer so Erhebungen, dass so ein Trainerwechsel die Formkurve immer ansteigen lässt, leicht, also wirklich eine Wirkung hat und dann flacht es aber wieder ab. Und man dachte nach diesem ersten Spiel, dass es hier auch der Fall wäre, aber dann im Europapokal verloren gegen Porto und dann jetzt so harter gegen Frankfurt. Das ist wirklich überraschend, fand ich. Und auch, es zeigt einfach, dass Leverkusen, dass da mehr Arbeit nötig ist als der Trainerwechsel auf jeden Fall. Und dass Xabi Alonso, vielleicht auch jetzt keine super News, aber da auf jeden Fall noch eine Aufgabe vor sich hat.
Das ist richtig, ja. Ja, vielleicht bevor wir einsteigen in den Spieltag, ich habe noch einen lustigen Funfact hier, der noch so einführt in diese fußballkulturelle Sendung. Heute hat ein Sänger Geburtstag mit deutsch-türkischem Background, der auch einen Bezug zum Fußball hat. Herzlichen Glückwunsch, Tarkan. 50 Jahre wird er heute alt. Wir kennen ihn alle noch.
Ja.
Mit legendären Songs. Welcher Song fällt dir bei Tarkan sofort ein?
Ist das, ich weiß nicht, ob ich den Titel richtig ausspreche, aber Schickedim?
Ich würde es auch sagen, ja. Ich würde es auch sagen. Ich verifiziere es. Es ist dieses, Kiss, Kiss.
Genau. Wann ist der rausgekommen? Das würde mich gerade mal persönlich interessieren, weil, also ich würde jetzt mal sagen 2002 oder so. Das ist ja wirklich schon.
Ja.
Vielleicht wird der Song auch. Dann würde er 20 werden dieses Jahr, wenn das stimmt. Wahrscheinlich stimmt es auch nicht.
Also, wenn ich hier auf sein Wikipedia-Profil gehe, dann muss ich mal kurz schauen. Also, Singles. So, hier. Schickedim. 1999, war 35 Wochen in Deutschland in den Charts, was auch heftig ist. Aber das ist doch der, ne, den wir meinen. Ich glaube schon, ja. Juni 1999 wurde das veröffentlicht.
Wahnsinn. Ach, krass. Also noch ein Stück älter.
Ja. Was hast du getippt?
2002, hatte ich gesagt.
Ah, ja, krass. Ja, genau. Also, ja. Hat bei YouTube krasse 80 Millionen Views. Und das wusste ich auch nicht, aber Fun Fact zu Tarkan. Bei der WM 2002 in Japan und Südkorea hat er für die türkische Nationalmannschaft das Lied Bir Oluruz Yolunda gesungen. Auf deinem Weg vereinen wir uns. Das also vielleicht noch als kurzen Side-Info hier zu Tarkan.
Kein Wunder, dass ich ihn 2002 jetzt sehr im Gedächtnis hatte.
Ja, vielleicht liegt es
super präsent daran.
Ja. Ansonsten hat er ja auch echt immer so Kontroversen gehabt mit dem türkischen Staat und so. Da geht es auch so um Geschichten, dass er nicht zum Militärdienst wollte und so. Und ich glaube, der ist durchaus, ich weiß nicht, ob der so staatsmäßig wieder da so drauf ist, aber ich kann mir vorstellen, dass er jetzt nicht so der Erdogan-Fan ist. Aber ja, er hat sich zum Beispiel auch gegen den Bau eines Staudamms engagiert und das spricht ja eher dafür, dass man jetzt nicht unbedingt so Regierungssympathisant ist oder so. Aber wir wissen es nicht. Wenn dem so sein sollte, bitte gerne hier uns informieren. Aber wir verlinken natürlich als zur Feier des Tages seinen Kultsong. Das ist doch ja klar. In den Shownotes. Ja, nee, fand ich nur ganz witzig, das vielleicht noch kurz vorher geschoben.
Spieltag. Wir gratulieren. Gratulieren ja herzlich.
Ja. Herzlichen Glückwunsch. Und können auch gratulieren, obwohl wir es sehr, sehr ungern tun natürlich. Deswegen machen wir es auch eigentlich gar nicht so wirklich. Aber ja, Union Berlin. Ja. Union Berlin, lass uns damit vielleicht anfangen, Henning, gewinnt gegen Dortmund 2-0. Das ist, hätte man vor ein paar Jahren noch gesagt, ha, Riesensensation. Heutzutage würde man sagen, naja gut, der Tabellenführer gewinnt halt gegen den Tabellen, was ist es mittlerweile, Achten oder so sind sie, glaube ich, Dortmund.
Ich glaube ja, das Dortmund ist Achter, ja. Union Erster und das konnte man jetzt lange als Sensation feiern, diesen ersten Platz da oben, aber inzwischen, ich meine, ein Sieg gegen Dortmund in der Hinrunde, ein Unentschieden gegen die Bayern und eben solide Ergebnisse und eine sehr, sehr gute Defensive vor allem, das ist einfach jetzt mittlerweile keine Sensation, sondern das Ergebnis wirklich einer sehr guten Arbeit da in Köpenick. Und man kann natürlich da aus Hertha-Fansicht nur schweren Herzens gratulieren, aber so aus Berliner Sicht, ich meine, wir haben uns immer gefreut, ganz offen, dass es zwei Berliner Bundesligisten gibt und auch die Aufstiegsgeschichte von Union Berlin habt ihr damals noch, also Schulte und du, begleitet. Und also zwei Herzen schlagen da irgendwie in der Brust, das Hertha-Herz und das Berliner Herz. Und man kann jetzt nach den letzten Ergebnissen und gerade dieser Spielzeit nur sagen, das ist wirklich ein erarbeiteter erster Platz und jetzt eine gegen immerhin Borussia Dortmund verteidigte Tabellenführung. Und das ist schon eine Leistung. Ich meine, man hat es gesehen, wie schwer sich Freiburg zum Beispiel, die auch eine sehr gute Saison spielen bisher, gegen die Bayern getan haben. Und da ist der eine Punkt, den Union da zu Hause sich erkämpft hat beim 1-1, ist da schon echt eine Hausnummer.
Ja, wobei ich mal die These in den Raum stellen würde, dass dieser Sieg von den Bayern gegen Freiburg nicht möglich gewesen wäre, wenn es das 1-1 gegen Union nicht gegeben hätte. So, weil ich glaube, dass die Bayern, das ist echt eine Frage, wann triffst du auf die Bayern? Und Union ist halt wieder zu einem relativ günstigen Zeitpunkt auf die Bayern getroffen. Und hat sie erwischt in einem Zustand, wo sie eben noch nicht so gefestigt waren. Jetzt kommen sie so langsam ins Rollen. Ich meine, gut, das 2-2 gegen Dortmund war jetzt auch noch nicht so richtig der Mercedes, der da gerollt ist. Aber trotzdem haben sie da irgendwie jetzt auch schon so ein bisschen besser sich gefunden, die Bayern. Und Union hatte halt das Glück wieder, dass sie die relativ früh in der Saison im Stadion hatten. Ne? Aber nichtsdestotrotz, klar, spielen sie eine überragende Saison bisher, der aber, finde ich, schon auch getrübt wird. Und das ist halt einfach auch, muss man auch mit dazu sagen, und es stößt mir immer mehr auf tatsächlich. Und deswegen habe ich auch nicht mehr diese Sympathien, ist das richtige Nomen, gegenüber diesem Verein, den ich anfangs vielleicht mal hatte. Weil wenn man da so ein bisschen in die Kulissen schaut, und das kommt ja immer mehr natürlich auch, je mehr sie im Rampenlicht stehen, desto mehr stellen sich da so ein paar Fragezeichen in den Raum. Weil allein jetzt dieser Besuch, und das ist ja das Thema gewesen letzte Woche von Viktor Orban bei Union Berlin. Der ist einfach, das geht gar nicht, finde ich. Das, wenn du dich so als Verein verkaufst, und das tun sie ja durchaus, als so ein bisschen rebellisch, so ein bisschen punkig noch, dann passt es einfach nicht ins Weltbild, einen Staatsmann zu empfangen, der Rechte von Homosexuellen mit Füßen tritt, der einfach ein nationalistischer, ja, Protektionist ist, der sozusagen alles, was europäisch gedacht ist, blockiert, es sei denn, es ist in seinem Interesse. Also der einfach wirklich in ziemlich vielen Punkten eine feindliche Politik macht gegen alle Werte, die Union ja eigentlich auch gerne vertritt, dann kannst du den nicht empfangen, auch wenn sie gesagt haben, ja, das war ja gar kein politischer Besuch und wir haben halt die Einladung bekommen, wir wollten uns das nicht verscherzen, das macht man nicht mit so diplomatisch und so, bla bla bla. Ja gut, sorry, also dann musst du halt irgendwie anders ein Statement setzen. Wenn du wirklich dich kritisch damit auseinandersetzt, weißt du, wer er ist. Und dann machst du auch was in dem Zusammenhang und lässt ihn nicht einfach danach Fotos rausballern, wo er sich mit Andras Schäfer, den hat er ja besucht, den ungarischen Nationalspieler, da ablichtet, noch irgendwie so ein paar Fotos vom Stadion postet und das alles zelebriert als PR-Sache. Und das geht halt einfach nicht, finde ich. Und ja, da gab es einen ganz guten Kommentar bei Spiegel Online, leider hinter der Bezahlschranke versteckt. Wir posten ihn trotzdem mal in den Shownotes, weil wer vielleicht hat ja der ein oder andere Spiegel Plus. Ich weiß nicht, manchmal gibt es da auch so Schnupperangebote, vielleicht kann man das ja auch da mal nutzen oder so, aber also fürs Abo meine ich jetzt, für Spiegel Plus, wer Bock hat, das zu lesen, meine ich jetzt, also es ist einfach, ich finde es extrem kritisch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ja, für mich geht's gar nicht und das sorgt dann dafür, dass ich diesen Verein eben auch nicht mehr so als den sympathischen, coolen Club da aus, der ja auch nicht richtig cool war, aus Köpenick wahrnehme und Köpenick nach wie vor ist für mich auch nicht Berlin, so, das ist halt, dann müssen ja. Wir schon mal ganz klar trennen.
Und das sagt ja einer, der kurz vor Köpenick wohnt.
Ja, genau, es ist aber ja eben, so. Es ist so. Es ist Köpenick, ist aber nicht noch Berlin.
Aber noch deutlich davor. Auf jeden Fall. Andras Schäfer ist ja, ich glaube, Ungarns Fußballer des Jahres geworden, hat auf jeden Fall einen Preis bekommen. Dadurch kam dieses Treffen zustande. Es ist ja auch für ihn eventuell, ich weiß nicht, wie er jetzt dazu steht, eine schwierige Situation, wenn du so einen Preis bekommst und das ist eben der Regierungschef deines Staates. Ich meine, Angela Merkel ist damals auch in die Umkleide gekommen bei der DFB 11. Da weiß vielleicht auch nicht jeder CDU-Wähler. Ist natürlich eine völlig andere Situation mit Viktor Orban dann in Ungarn. Aber du hast halt hin und wieder dann als erfolgreicher Sportler den Kontakt zur Politik. Ist die Frage, ob man dann, also ob er jetzt auch irgendwie in der Pflicht wäre, da ein Zeichen zu setzen oder ob das nicht ist. Ich finde, der Verein ist auf jeden Fall in der Pflicht. Und ich finde, das Schwierigste daran ist dieses Statement, wir halten uns politisch raus, wir sind politisch neutral und deswegen können wir ihm nicht absagen. Also Viktor Orban kriegt auf jeden Fall diesen Raum. Ich meine, Union Berlin hat ja letztlich einen Raum zur Verfügung gestellt, wo Schäfer und Orban sich treffen konnten, aber eben damit auch die Bühne. Und wenn das auf dem Vereinsgelände stattfindet, positioniert sich der Verein damit automatisch politisch. Und ich finde, man muss mit dem Mythos aufräumen, dass man sich politisch neutral verhalten kann und gleichzeitig Leute einlädt oder Leuten eine Bühne gibt, weil ich finde, dass das automatisch ein politisches Statement ist, zumindest zu sagen, diese Person ist zumindest insoweit in Ordnung, dass der hier auftreten darf und dass er hier ja diese Veranstaltung stattfinden lassen kann. Und es ist ja seit langem schon die Frage, die wir auch öfter nachgegangen sind, wie politisch darf, muss, kann der Fußball sein? Und das war bei Black Lives Matter, war es die Frage, es ist ja immer die Frage, auch mit Trikotaufschriften, wenn beim Jubeln, dass das Trikot ausgezogen wird, ein T-Shirt drunter ist mit einer Botschaft, was erlaubt der Fußball da, was erlaubt der Sport? Und es ist ja immer eine unpolitische Grundhaltung, die, finde ich, hinterfragt werden sollte. Also inwiefern muss sich der Fußball auch politisch positionieren dürfen und wollen? Und sowas drückt sich halt dann in solchen Momenten aus, wenn jetzt Viktor Orban da diese Bühne bekommt und Union Berlin sagt, da haben wir jetzt politisch nichts mehr zu tun und trotzdem ist es ein politisches Statement, weil halt jemand zu Gast sein darf, der solche Werte vertritt oder eben solche Werte mit Füßen tritt. Ja, das ist ein wahnsinnig schweres Thema, belastet, finde ich, diesen Spieltag auch ein bisschen die Woche und ist halt die Frage, weil jetzt hat Union gewonnen und jetzt freuen sich da wieder alle und so ein bisschen will man als Fußballfan einerseits diese Erfolgsgeschichte, dass ein kleiner Verein das so ein bisschen selbst schaffen kann, in die Bundesliga zu kommen, sich da auch zu halten und dann eben auch sogar die Tabellenspitze jetzt zu erobern und man braucht ja auch in der Bundesliga dringend mal jemanden, der dem FC Bayern so richtig Paroli bieten kann. Und das scheint Union zumindest in dieser Hinrunde zu können. Die Saison muss man abwarten. Deswegen ist es schwierig, weil man fällt da leicht in so einen Kultcharakter und hat sehr große Sympathien mit diesem Club. Und so ein Event, ja, bombardiert das ein bisschen oder tritt das mit Füßen und macht es einfach schwierig, da weiter so kultig dran zu bleiben.
Vor allen Dingen finde ich einfach die Reaktion des Vereins dann auch so, weißt du, dass die dann nicht mal irgendwie den Mumm haben, das so auch wirklich dann zuzulassen, die Kritik, sondern das ein bisschen abbügeln dann teilweise auch und das so kleinreden und so, das finde ich völlig unangemessen und unsouverän letztendlich, ne? Also ich glaube, sie haben es ein bisschen unterschätzt, was da so auf sie zurollt ist, aber das unterschätzt, wenn du dich einigermaßen PR-technisch auskennst und auch medienpolitisch, dann weißt du, was das für eine Reaktion auslöst, gerade in so einem Twitter-Zeitalter, wo solche Sachen gerne mal dann auch manchmal auch ein bisschen zu krass diskutiert werden, aber auf jeden Fall von der kritischen Öffentlichkeit begleitet werden, was auch gut ist, dann weißt du, was das auslöst und dann musst du dich darauf vorbereiten oder es halt nicht machen. So. Oder wenn du es machst, dann musst du halt versuchen, okay, wie können wir das mit unseren Idealen vereinbaren und dann auch begleiten, ne? Oder auch kritisch sozusagen aufgreifen oder so. Haben sie nicht gemacht, ist ein Fail und da müssen sie jetzt auch dafür sich gerade stehen. So, das ist einfach so. Und zwei interessante Fakten noch, die und auch Gedanken dazu. Zum einen diese Sache, dass du meinst, jetzt gewinnen sie und keinen interessiert es mehr. Ich habe jetzt vorhin zum Beispiel die Sportschau-Zusammenfassung gesehen von dem Spiel gegen Dortmund. Da war davon nicht im Ansatz die Rede. Das liegt auch schon ein bisschen zurück und so weiter. Vielleicht haben sie es auch vorher kritisch aufgegriffen. Kann sein, aber jetzt weißt du, der neutrale Fan, der das jetzt guckt, die Zusammenfassung, der denkt sich wieder so, ah geil, Union gewinnt da voll cool, aber weiß überhaupt nicht, was zum Beispiel auch der Verein so getrieben hat, so die letzte Woche unter anderem, ne? Und das finde ich immer schwierig, dass sowas überhaupt nicht mehr stattfindet teilweise in der Berichterstattung. Das gleiche Phänomen hast du ja auch bei RB Leipzig, wenn da irgendwie ein Spieler ins Sportstudio eingeladen wird, wird da nicht einmal gefragt, was er eigentlich zu diesem ganzen Konstrukt Leipzig sagt, sondern der wird als Sportler und als Fußballer interviewt, was ja auch okay ist manchmal, aber ich finde, es gehört dazu, das Ganze immer noch, auch wenn das jetzt schon sich ein bisschen etabliert hat, leider in der Bundesliga, immer noch kritisch zu hinterfragen. Das war der eine Gedanke, den ich noch so hatte, und das unterstützt ja nur was du sagst. Und das andere ist einfach auch diese sinnlose Auszeichnung Fußballer des Jahres. Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Also ist sinnlos. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen, also A hat er das André Schäfer für das Jahr 2021 bekommen. Wir haben jetzt irgendwie 2022. Ich weiß nicht, warum Orban jetzt auftaucht. In einer Gemengelage, die ja auch ihm ganz gut zu Pass kommt. Klar, er war jetzt in Berlin, Staatsbesuch und so weiter, dann hat man es vielleicht gekoppelt, aber es finde ich ein bisschen schwierig. Und Fun Fact zu dieser Auszeichnung, die Jahre davor hat es dreimal in Folge Peter Gulaschi gewonnen von RB Leipzig. Ich weiß nicht, ob Orban da war und Gulaschi es bereicht hat, keine Ahnung, kann mich nicht dran erinnern, irgendwie weiß ich nicht. Und gleichzeitig gibt es in Ungarn übrigens noch den goldenen Ball, der auch verliehen wird. Das ist eher so eine Auszeichnung, der dann von so SportjournalistInnen mit verliehen wird, sozusagen aus Ungarn. Da hat in den Jahren davor Szoboszlai gewonnen und Gulaschi dann zweimal. So, und ich habe irgendwie nicht im Kopf, dass die irgendwie von Orban besucht wurden. Keine Ahnung, vielleicht habe ich es verpasst. Kann auch sein, dass es so war und dann ist es so. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ist das mal unabhängig davon, dass diese Auszeichnung irgendwie ein bisschen lustig ist. 2015 Gabor Kiraj gewonnen. Alter Hertaner. Also, was ich sagen möchte, A, ist diese Auszeichnung irgendwie so geil, dass es so zwei davon gibt, vor allen Dingen. Paul Dada übrigens auch mal gewonnen, 1999 sehe ich gerade hier. Und dann kommt Orban da irgendwie und übergibt das persönlich, I don't know, ich weiß nicht, das hat alles irgendwie hier so ein Geschmäckle. Ich glaube, da wollte er sich auch ein bisschen schmücken mit der Aufmerksamkeit. Also, das glaube ich, natürlich ist es so, ist ja klar, dass er das PR-technisch nutzt und das musst du halt auch wissen als Verein. Und ja, es ist auf jeden Fall schwierig und in dem Zusammenhang fand ich auch interessant, in dem Spiegel-Kommentar ist der Autor auch nochmal drauf eingegangen, auch zu den Thesen, die Dirk Zingler da teilweise so vertritt, in einem anderen Kontext, also da geht es eher so um so Thema Impfen und so und hat er sich anscheinend im Interview, das habe ich auch nicht gelesen, müsste ich auch nochmal die Primärquelle angucken, hat er sich da sich darüber beklagt, dass Impfgegner von der Politik diskriminiert worden seien und so und übers Gendern und veganes Essen hat er sich auch schon aufgeregt und so. Also Zingler ist halt auch eine schwierige Person, finde ich. Da muss man auch mal gucken, ob das alles so Gold ist, was da glänzt. Und die Fanszene ist halt auch sehr, sehr protektionistisch angelegt, also im Sinne von, dass sie auch ungern Leute von außen reinlassen, weil ich meine, du kommst halt super schweren Karten auch bei Union. Das ist alles so eine Schutzburg, Trutzburg da draußen. Und die halt auch ein rechtes Problem haben, wenn man das Spiel von Union gegen Maccabi Haifa mal nimmt, wo ja auch antisemitische Symbole dort gezeigt wurden. Also es ist auf jeden Fall, in Köpenick nicht alles so glänzend sauber, wie man auf den ersten Blick denken würde.
Ja, auf jeden Fall sollte der Verein dazu Stellung beziehen. Ich meine, sich verteidigen, also verteidigen können sie ja in Köpenick, zumindest sportlich. 6 Gegentore ist da Ligaspitze, aber in solchen Situationen lassen sie es dann so ein bisschen, fehlt dann da die Klarheit auch. Und da auch mal rein zu grätschen, inhaltlich, sag ich mal. Also wäre auf jeden Fall nötig. Und ich finde, es bleibt immer noch ein Credo, dass der Sport sich auch politisieren muss. Also dieses unpolitische Gehampel, das kann einfach so nicht weitergehen. Ob es jetzt eine WM in Katar ist, ob es, weiß nicht, Black Lives Matter oder Rassismus, Sexismus ist. Dieses Rumentpolitisiere von den Vereinen, das führt nur dazu, dass irgendwelche Fangruppierungen denken, sie sind immer noch willkommen in der Kurve, auch wenn sie sich stark gegen solche Grundwerte der Bundesrepublik und auch der EU und der Weltgemeinschaft stellen. Und das, da muss man einfach sich klarer positionieren, finde ich. Und das fehlt auch bei Union jetzt gerade.
Ja, es ist, ich glaube, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich meine, du hast es ja teilweise mit der Politisierung, ne? Und ich glaube, es passiert da auch viel. Da können wir schon mal euch auf dem Interview Vorfreude steigern, auf dem Interview, das ich geführt habe mit dem Sportjournalisten Ronny Blaschke zum Thema WM in Katar. Das wird auch nochmal das Ganze so ein bisschen aufgreifen, weil da war zum Beispiel eine These auch, oder es ist unabhängig von dem Interview, aber auch siehst du ja zum Beispiel beim FC Bayern auch diese Auseinandersetzung mit Katar als Sponsor. Das ist halt auch von der Fanbewegung mit initiiert worden, so, ne? Dieser Dialog, der jetzt da irgendwie teilweise geführt wurde, ob der denn so geil aufgebaut ist und ob der was bringt, ist mal eine andere Frage, aber auf jeden Fall gibt es da Diskussionen, da gibt es Reibungen, da gibt es irgendwie den Versuch, da irgendwie zumindest irgendwie einen Kompromiss zu finden oder darüber auch mal zu streiten, so öffentlich, was ja auch ganz oft einfach nicht stattfindet, ne? Und die Fans, sie sind in ihrer Meinung sehr radikal häufig, das heißt ja auch mal die Fans, das ist ja auch mal so ein bescheuerter Begriff, aber die Kurve zum Beispiel jetzt auch bei Hertha ist ja auch sehr Windhorst-kritisch zum Beispiel gewesen, hat da ja auch sehr viel zu plakatiert und so, und du merkst schon, dass da der Wille da ist, irgendwie auch so Statements zu setzen, aber trotzdem fehlt halt manchmal auch so die Bereitschaft, auch mal in der eigenen Fankultur Gruppierung zu hinterfragen oder so, glaube ich, das ist schon auch teilweise passiert das nicht, und da habe ich nachher noch durch das Wien-Derby kann ich auch noch ein Beispiel nennen, wo man sich auch fragt, wie ist das möglich so, ne? Also kommen wir gleich noch zu, aber vielleicht zu Union da erstmal einen Haken dran und dann vielleicht das frischeste Spiel ist ja noch, dass der Bayern gegen den Sportclub aus Freiburg, ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen, sondern nur per Live-Ticker verfolgt, es war ja am Ende sehr deutlich, 5-0. Ja, schade eigentlich, weil da hätte man so ein bisschen sich gedacht, dass Freiburg da vielleicht doch mal, ich meine, eine super Saison bisher auch gespielt und auch echt gute Spiele abgeliefert, dass sie da ein bisschen mehr rausholen können, aber gut, am Ende war es eine deutliche Geschichte, ne?
Auf jeden Fall, es war so das Verfolger-Topspiel des Spieltags und die Bayern ja doch relativ am Straucheln, gerade mit dem späten Ausgleich durch Modest dann noch in Dortmund, und da hat man sich schon mehr erhofft. Also gerade von Freiburg, dass sie das ein bisschen spannender gestalten können und da vielleicht auch die Bayern ärgern können, vielleicht den nächsten Rückschlag auch versetzen können, sich dann an die Spitzenposition der Verfolger quasi setzen können. Und dass das dann wirklich, also nach einer guten halben Stunde schon 2-0 steht, da waren die Weichen schon auf jeden Fall gesetzt auf eine einseitige Partie. Und so ging es halt in der zweiten Halbzeit auch weiter. Also die Bayern da echt gut drauf und haben da die Energie vielleicht aus der Champions League mitgenommen. Die sind ja schon, stehen schon fest als Achtelfinalist nach quasi der Hinrunde der Gruppenphase, den ersten drei Spielen. Oder im vierten Spiel war schon, glaube ich. Ja, aber jedenfalls stehen schon fest, frühzeitig und marschieren da durch die Champions League-Gruppe, wie sie es ja auch gewohnt sind. Ich glaube, die haben jetzt 11 Gruppenspiele in Folge gewonnen, haben da auch einen neuen Rekord aufgestellt und haben die Energie mitnehmen können in die Bundesliga und ja, überraschend deutlich da die Freiburger abgefertigt.
Ja, da wird Christian Streich noch im Muse sein. Ich habe gar nicht die PK danach, wollte ich mir nochmal anhören, was er da so gesagt hat, aber ja, gut, noch im Muse, aber er ist ja immer so dann eher so, dass er seine Jungs da noch ein bisschen wieder featured und supportet, was ja auch echt der richtige Ansatz ist. Und man muss vielleicht auch mal so ein bisschen noch gerade rücken, dass die Bayern trotz dieses schlechten Saisonstarts einfach kadertechnisch in einer anderen Dimension spielen, auch im Vergleich zur Union ja eigentlich so. Also es ist ja nach wie vor ein Wunder, dass Union da oben steht, ne? Auch wenn sie es mit den Leistungen jetzt rechtfertigen. Aber trotzdem, wenn du es vergleichst mit den Kader von Bayern oder auch von Dortmund, dann ist das nach wie vor einfach zwei Welten so. Und das ist schon echt, echt krass. Das dritte Sonntagsspiel war Köln gegen Augsburg. Köln gewinnt das 3-2. Augsburg hatte ja so einen kleinen Run zwischendurch, aber jetzt hat Köln da wieder mal das gerade gerückt. Das ist ja für uns auch gar nicht so schlecht, weil Augsburg wird wahrscheinlich einer der Konkurrenten nach wie vor sein, dann auch Richtung Saisonverlauf insgesamt da unten gegen den Abstieg zu spielen. Wahrscheinlich, keine Ahnung, werden wir sehen, wie das Ganze so weitergeht, womit wir schon bei unserer alten Dame wären, die das Samstagabendspiel bestritten hat. Und ich war am Wochenende unterwegs nach Brandenburg, und hatte Chorfahrt. Deswegen ist meine Stimme auch so ein bisschen angegriffen. Wir haben sehr viel gesungen. kann ich mal Werbung machen hier? Wer Bock hat, Donnerstagabend, ne? Sind wir hier, machen wir Chorkonzert. In der Wohnzimmerbar. Prenzlauer Berg.
Ach schön, da am Helmholtzplatz ist das, ne?
Ja, genau. 19 Uhr geht's los. Der Montagschor wird dann performen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, die in Berlin uns hören, da vorbeizukommen. Eintritt auch ist gratis. Außerhalb.
Auf dem Außerhalb schön ein langes Wochenende in Berlin einfach machen, Donnerstag schon mal ankommen, abends Konzert.
Genau.
Als
genau.
Einstieg und dann schön noch.
Absolut.
Drei Tage Berghain.
Absolut, ja. Und also musikalisch spielen wir mindestens auf Berghain-Level. Mindestens. So viel steht fest.
Ja, du, also im Club ist ja der Bass auch sehr wichtig immer. Du bist ja vermutlich mal im Bass unterwegs.
Nee, ich bin jetzt in den Tenor gewechselt.
Oh, war die Ablösung hoch?
Nur wurde einiges gezahlt.
Auf jeden Fall ist ja höher im Tenor, also ist ja alles höher, auch die Ablösesumme und die Noten. Dementsprechend, ach so, ja. Ja, spannend, okay, dann ist die Basspointe leider verpufft, aber trotzdem eine heiße Empfehlung.
Absolut,
und, ja. Ja. Ja, das Hertha-Spiel.
Genau. Ja, und auf dem Weg dahin, so das war, oh Gott, wie kamen wir jetzt dahin? Also auf dem Weg nach Brandenburg habe ich im Südkreuz am Bahnhof, habe ich Hertha-Fans getroffen, mit denen kurz gequatscht, weil die waren auf dem Weg nach Leipzig und haben so gesagt, ja, wird schwer wahrscheinlich, mal gucken und so. Und im Zug selber saßen dann auch noch so ein paar Jungspunde, die da lauthals sich über Hertha und andere Fußballgeschehnisse auseinandergesetzt haben und hatte ich zumindest so einen kleinen Fußball-Touch noch am Wochenende. Und ja, genau, und dann ja, sind sie nach Leipzig gereist, die Fans und die Mannschaft, und haben leider Gottes da am Ende nichts mitnehmen können. Obwohl sie richtig gefightet haben und am Ende war es richtig eng noch. Ne? Ich habe es ja leider auch noch ein paar Live-Ticker verfolgen können, weil in Brandenburg gab es leider keine Sportsbar in dem Örtchen, wo ich war. Aber Henning, hast du es gesehen? Konntest du es irgendwie sehen? Du warst auch unterwegs, ne? Schwierig wahrscheinlich, oder? Hast du es irgendwie gesehen können?
Ich konnte es leider auch nicht sehen. Ich war in Wien und das ist ja dann mit Geoblocking und allem immer ein bisschen schwierig und es wurde auch nirgends übertragen. Also ich hatte nicht die Chance, es zu gucken, habe es auch nur im Ticker verfolgen können. Und hat dann mitgefiebert am Ende, aber es hat nicht geklappt. Und es ist einfach eine Hertha der zwei Gesichter bisher in der Saison. Es sind wahnsinnig gute Anteile dabei, wahnsinnig intensive, kämpferische Spiele und eigentlich ein sehr gutes Gesicht. So der Hertha, wie wir es sehen wollen als Fans. Auf der anderen Seite dann immer wieder eine schwache Defensive, Einladung an den Gegner und es war jetzt also so sehr aufgeteilt in Halbzeit 1 und 2 war es selten, wie jetzt in Leipzig, in der ersten Hälfte einfach 0-3 hinten zu liegen oder nach der ersten Hälfte. Da war das Spiel quasi schon entschieden gefühlt und dann in der zweiten Halbzeit, gerade ab der Mitte der zweiten Hälfte, dann nochmal so reinzukommen, zwei schnelle Tore, innerhalb von wenigen Minuten den Doppelschlag Luke Bakio und Jovetic und ja dann am Ende nochmal wirklich mit Pfostentreffern und echt Pech, dass da nicht noch das 3-3 gefallen ist. Also Emil Forsberg hat dann im Interview danach sehr lobende Worte auch gefunden. Auch ein fairer Gewinner an der Stelle. Was natürlich immer leichter ist, als Gewinner fair zu sein. Aber trotzdem und ja, man muss einfach sagen, dass es fehlt nicht am Einsatz, wie vielleicht in den Saisons davor. Es fehlt an der, weiß ich nicht, Konstanz. Aber das ist ja immer ein Problem. Also Problem aller Teams. Und das ist wahnsinnig schade. Ich meine, nach vielen Unentschieden, ärgerlichen Unentschieden, jetzt sogar mit 0 Punkten dazustehen, ist halt nochmal ärgerlicher.
Ja, wobei ich gerade auch nochmal geguckt habe, also ich gebe dir an allen Punkten recht, das ist halt einfach gerade eine Ergebniskrise sozusagen, als keine spielerische Krise. Und natürlich geht eine Ergebniskrise auch so ein bisschen damit einher, wie man im Kopf sozusagen unterwegs ist. Und da fehlt vielleicht manchmal so ein bisschen der letzte Punch oder so, ich weiß nicht. Ich meine, sie lagen halt sauschnell hinten 3-0. Das war auch ein Problem mit relativ einfachen Toren auch. Da müssen sie sich jetzt defensiv noch mal ein bisschen stabilisieren. Vorne läuft super eigentlich mit Luke Bakio, der irgendwie auch eine überragende Saison spielt. Auch jetzt wieder getroffen hat per Elfmeter, dann das andere Tor so halt mit vorbereitet hat. Also der wirklich auch sehr gut performt zum Glück. Das ist echt Gold wert, dass wir da einen haben, weil die anderen Neuzugänge, Konga und Ejuki, die zeigen auch gute Ansätze, aber Konga hatte ja auch nochmal eine riesen Chance und Ejuki auch nochmal Pfostentreffer. Also das war alles wieder so ein Sinnbild dafür. Da waren super gute Ansätze dabei, aber irgendwie dann, ja, kriegen sie es halt nicht hin. Und was mich positiv stimmt weiterhin, dass die Fans hinter der Mannschaft stehen. Das ist echt cool. Dass das auch so funktioniert nach wie vor, dieser Schulterschluss, weil das ist extrem wichtig. Ich meine, wir haben auch befürchtet, dass diese Windhorst-Geschichte den ganzen nochmal wieder so ein Kipppunkt sein könnte, ist es aber auch nicht gewesen, weil das ist echt relativ schnell wieder weg gewesen von der Bildfläche zum Glück. Das ist auch gut so, weil das hätte auch echt wieder so ein Ding sein können, was einen dann irgendwie verfolgt, zum Glück nicht. Und das ist auch, glaube ich, dem geschuldet, dass die Fans einfach da hinter dem Team weiterhin stehen, was echt cool ist. Und ja, das war, wollte ich eigentlich sagen. Ich weiß gar nicht, irgendeinen Punkt hatte ich gerade noch. Ach so, genau. Stichwort, also wir haben 10 Spieler haben jetzt gespielt. Das heißt, man kann ja jetzt echt schon auf die Tabelle gucken, die hat eine Aussagekraft. Und ich habe gerade nochmal geguckt, gegen wen wir natürlich alles so gespielt haben. Und da sind halt wirklich auch, jetzt kommen noch einige, die unter uns, beziehungsweise, naja, unter uns nicht, aber sozusagen ja schon auch unter uns, aber so mit uns da rumschwirren. Also wir spielen ja noch gegen Bochum. Wir spielen noch gegen Schalke. Wir haben auf jeden Fall die ersten 6 hatten wir alle zumindest schon mal. Ich glaube, wir könnten Köln auch schon. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Köln kommt noch. Also das ist der einzige von da oben noch, der noch kommt, so mit den Bayern natürlich zusammen. Aber wir spielen jetzt so ein bisschen so gegen mehr so Teams, die vielleicht auch, ich meine Leipzig, auch wenn sie nur auf Platz 10 aktuell stehen, sind natürlich auch vom Kader her deutlich besser. Jetzt haben wir aber Schalke, so, das ist eigentlich ein Pflichtsieg. Dann sind wir bei Bremen, die haben eine super Saison gespielt, sind aber eigentlich auch eher so mit uns in der Performing Range vom Kader her, würde ich mal sagen. Und wir haben noch Stuttgart und Köln. So, das sind alles so Teams, ne? Und Bochum kommt dann noch in Wolfsburg. So, das sind so die Teams, die musst du dann halt jetzt schlagen. So, das ist jetzt ein bisschen die zweite Hälfte, auch jetzt der Hinrunde, die ja schon ein bisschen angeknabbert ist. Aber genau, da sollte man jetzt einfach auch Mut haben und das Selbstbewusstsein zu sagen, wir können Schalke schlagen, wir können auch mal Bremen schlagen an einem guten Tag, auch wenn es schwierig sein wird. Und wir können Stuttgart und Köln auch schlagen. So. Und ja, darauf wird es jetzt ankommen, dass wir die Siege auch einfahren. Weil das sind dann die Siege, die den Unterschied machen, um dann nicht unten drin zu hängen. Ne?
Auf jeden Fall. Es wurde ja vor der Saison, haben wir ja gesagt, auch viele andere Stimmen haben dazu gestimmt, dass Hertha eigentlich in diesem Jahr mit dem Abstieg, so wie sie rangehen an die Spiele, nicht viel zu tun haben sollte. Aber das sind jetzt natürlich auch die Spiele, in denen sich das entscheiden wird. Also gerade Schalke jetzt am Wochenende, wir werden dabei sein. Auch Bremen dann Ende Oktober, wo wir auch dabei sein werden, auswärts. Das sind schon jetzt auch die Spiele, die man gewinnen muss. Da müssen die Punkte auch kommen. Und das sind halt auch die Teams, wo man mit der Leistung, die man jetzt in der zweiten Hälfte gegen Leipzig gezeigt hat, eben auch mehr holen kann, als dann nochmal eine knappe Niederlage oder ein Unentschieden. Und das, da muss man dann auch quasi, da muss die Anspannung und die Spannung auch wieder auf den Platz kommen. Und da entscheidet sich das dann, wie die zweite Saisonhälfte so wird. Und da kann man halt auch nicht nur Punkte sammeln, sondern auch eben diese berühmten 6-Punkte-Spiele, die es ja entweder gibt oder nicht gibt, je nachdem, wie man fragt, dann eben die anderen auch so ein bisschen auf Abstand halten direkt. Und das, ja, das wird eine ganz entscheidende Saisonphase. Und da bin ich sehr gespannt. Also die beginnt jetzt ja quasi am Sonntag zu Hause gegen Schalke. Da haben wir natürlich auch die Aufgabe, da die Mannschaft nach vorne zu brüllen. Und da freue ich mich drauf.
Werden wir machen und dann hoffentlich den ersten Saisonsieg einfahren, weil das wäre unfassbar wichtig. Und ich meine, mit Gelsenkirchen kommt da ja auch ein Erzfeind der Hertha-Fanszene. Insofern ist das, glaube ich, angerichtet für ein gutes Spiel. Sonntagabend ist jetzt nicht die geilste Zeit, aber ist auf jeden Fall auch ja schon Flutlicht wahrscheinlich jetzt angesichts dieses fortgeschrittenen Jahres.
Stimmt.
Im Oktober, da wird das Flutlicht wieder angeschmissen und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da auch dann die 3 Punkte einfahren.
Ja, anders als bei der Hertha läuft ja gerade bei Eintracht Frankfurt zum Beispiel. Es gibt ja echt Vereine, die gerade etwas besser drauf sind, wo die Formkurve nach oben zeigt und auch die Ergebnisse die Leistung auf dem Platz widerspiegeln. Eintracht Frankfurt jetzt mit einem, ich finde, überraschend hohen Sieg gegen Bayer Leverkusen. Und für Leverkusen, ja, was kann man noch sagen, verschärft sich die Krise? Ich meine, die Krise hat sich verschärft, sind sich vom Trainer getrennt und mit dem neuen Coach sah es erst gut aus. Und jetzt sieht's, also ja, die Krise ist nicht überwunden, kann man, glaube ich, sagen.
Nee. Bei Weitem nicht. Also sie sind jetzt 8 Gegentore in 2 Spielen. Erst 0-3 zu Hause gegen Porto und dann 1-5 bei der Eintracht in Frankfurt. Und das ist natürlich, ja, was ist das? Ist das eine defensive Krise? Ist es eine Gesamtkrise? Ich sag's ja, es ist einfach Rudi Völler. Er fehlt. Er fehlt an allen Ecken und Enden als Geist, als Spiritus Rector von der Tribüne, als jemand, der auch mal wieder so einen Hals gibt zum Verein, der nicht so viele Identifikationsfiguren hat, vielleicht noch Simon Rolfes oder so, aber wen hast du denn in Leverkusen, der irgendwie so für den Verein groß steht? Also da gibt es halt nicht so viele. Und Rudi Völler war natürlich einer der Granden, einer der Großen, der da den Verein irgendwie über Jahre geführt hat und dann auch erfolgreich geführt hat, immer zumindest unter die Top 5 mindestens, wenn nicht sogar Top 3. Also das ist schon gerade auch, glaube ich, jetzt nicht vielleicht der Ausschlaggebende, aber schon ein wesentlicher Faktor, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne das jetzt durch irgendwelche Fakten belegen zu können. Das ist nur ein Gefühl. Ja, ist vielleicht ein kleiner Umbruch für einen Club, der ja eigentlich einen super Kader hat. Also sie haben nach wie vor noch einen Patrick Schick vorne, sie haben einen schnellen Diaby, sie haben auch in der Defensive eigentlich ja keine schlechte Truppe. Also das ist ja mit, Entschuldigung, mit Jonathan Tah oder Tabsoba, das sind ja jetzt alles super gute Verteidiger. Na, aber die einfach gerade nicht die Leistung, glaube ich, auf den Platz bringen, die sie bringen könnten. So. Genauso wie auch Leute im Mittelfeld und so. Also ja, dazu kommt dann auch ein Schick, der auch nicht so viel trifft wie letzte Saison. Also dann hast du da irgendwie ja schon so ein paar Faktoren, die das Ganze wahrscheinlich einfach zum Stocken bringen. Ne? Und ja, die Frage auch, Florian Wirtz ist ja auch, glaube ich, verletzt. Ne? Der war natürlich letzte Saison auch super wichtig. Müsste aber noch, der ist doch verletzt oder nicht? Oder sehe ich das gerade irgendwie falsch?
Ich meine auch, er spielt auf jeden Fall nicht. Und da fehlt natürlich dann ein zentraler Mittelfeldakteur, auch der das Spiel voranbringen kann, der eine Funktion als Spielführer auch, Spielführer nicht, aber als you know what I mean, als jemand, der quasi, ja, als Motor im Mittelfeld das Spiel vorantreibt, auch so ein bisschen angeht, wie gespielt wird. Und ich gucke gerade nochmal nach, der, ja, ist verletzt.
Kreuzbandriss.
Kreuzbandriss
im März da irgendwie sich zugezogen.
Und ja, das ist ein Faktor. Halt ist ein Faktor. Ja, Dinge, die gerade nicht aufgefangen werden können, auch wenn der Kader drumherum natürlich nominell gut klingt, gut besetzt ist und trotzdem gehört halt immer mehr dazu als ein guter Kader. Und auf einmal ist er irgendwie 8 Punkte und nach 10 Spielen und Tabellenplatz 16. Und natürlich aus härter Sicht profitiert man davon, dass man jetzt mit 8 Punkten nach 10 Spielen nicht auf dem Abstiegsplatz steht, weil eben Leverkusen dann noch hinter einem ist. Auf der anderen Seite weiß man auch aus Herder Perspektive, dass so ein Team immer aufdrehen kann und wahrscheinlich auch noch wird. Und dann sollte man tunlichst auch selbst punkten. Also sich da darauf auszuruhen, dass andere noch weniger punkten als man selbst, ist halt immer keine gute Lösung. Aber ja, Leverkusen ist auf jeden Fall noch nicht durch die Talsohle der Krise durch, sage ich mal. Und
ja.
Ich meine, übrigens, bis so ein Wirtz zurückkommt, dauert es noch und da müssen irgendwie auch andere Lösungen gefunden werden.
Ja, und Patrick Schick kriegt hier beim Spiel gegen Frankfurt die Kickernote 6. Also es ist auch schon bezeichnend. Ich glaube, die 6 wird echt selten gezückt von der Kicker-Redaktion. Und auf der anderen Seite glänzt da zum Beispiel ein Lindström mit der 1,0. Also ja, ich weiß auch nicht, diese Noten sind manchmal auch ein bisschen unaussagekräftig, aber irgendwie haben sie natürlich schon eine gewisse Stoßrichtung, die man dann davon ablesen kann. Und ja, ich meine, klar, wenn dein Team 1-5 verliert, dann hast du natürlich keine gute Leistung gezeigt wahrscheinlich. Also da gibt es ja ganz wenige Spiele, wo man dann trotzdem gut war und da irgendwie, was weiß ich, 3 schnelle Gegentore kassiert hinten raus noch oder so, aber so war es ja nicht. Also sie haben ja dann echt irgendwie, ja, zwischenzeitlich den Ausgleich noch gemacht, aber dann halt echt ging es vorbei.
Auf der anderen Seite steht natürlich ein Gegner, Eintracht Frankfurt, für den es gerade sehr gut läuft. Auch mich persönlich freut es für einen Mario Götze, der zurück in der Bundesliga ist und auf jeden Fall mit dazu beiträgt, dass sein Team gerade auf einer Erfolgswelle schwimmt und halt auch so ein Name wie Kolo Muani, also der dann jetzt auch getroffen hat wieder und auch sehr überraschend, wie stark der jetzt auch ja, dabei ist in der Saison. Es ist einfach ein Team in Frankfurt, das gut funktioniert und ja, auch die Leistung und Ergebnisse ummünzt und ja, dann kommt es natürlich auch zusammen, wenn dann der Gegner beim Gegner läuft, bei einem selbst läuft es nicht und dann kommen halt so auch überraschend hohe Ergebnisse, wie jetzt dieses 5-1 zustande.
Ja, man darf bei Frankfurt auch nicht vergessen, dass sie mit Kostic einen ihrer Leistungsträger abgegeben haben. Ne? Also die sind jetzt auch nicht so unbedingt mit so den besten Vorzeichen in die Saison gestartet, auch wenn sie den Europa-League-Titel da noch immer im Gepäck haben. Also das ist eine große kadertechnische, große Bürde gewesen, da gewisse Leute zu ersetzen. Und das haben sie nicht adäquat am Anfang geschafft. Ich meine, wir erinnern uns, erster Spieltag 1-6 gegen die Bayern. Also da lief es auch, ja, auch überhaupt nicht rund. Dann haben sie sich aber stabilisiert und fahren da jetzt langsam die Ergebnisse ein. Auch wenn es zwischendurch immer so komische Dinger gibt, wie einfach so ein 0-3 gegen Bochum oder so. Aber gut, das hast du wahrscheinlich mal im Laufe der Saison, so ein Ausreißer. Und immerhin haben sie es ja geschafft, Union Berlin zu besiegen. Das war ja somit die letzte Niederlage von Union. Dieses 2-0 da in Frankfurt. Oder 0-2 aus Sicht von Union. Also Frankfurt wird diese Saison weiterhin oben mitspielen und haben da einfach einen guten, soliden Kader, auch wenn da einige gegangen sind, aber haben es wieder gut kompensiert mit Kolo Muani zum Beispiel. Also ja, machen es ganz, ganz gescheit. Und Oliver Glasner ist, glaube ich, auch ein super guter Trainer. Also der hat es echt geschafft, da auch eine gewisse Ruhe reinzubringen, aber ist ja trotzdem auch so emotional dabei, der hat eine ganz gute Mischung. So. Also das mag ich bei dem ganz gern. Der ist auch Österreicher, glaube ich. Also hat er irgendwie auch so ein Händchen für den Verein gefunden. Gutes Händchen hat er da an den Tag gelegt.
War ja auch Teil dieses Trainerkarussells damals, oder? Und so einer der wenigen Teile dieses Karussells, wie das so richtig funktioniert hat. Also ich meine, Terzic hat es ja ausgelöst damals und der ist jetzt ja wieder zurück quasi. Aber ja, Glasner in Frankfurt auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte.
Ja, weil Hütter ist und ja dann nach Gladbach, Hütter hat ja Sommer, oh Gott, Achtung, nochmal ein neuer Satz. Hütter hat dann ja Rose bei Gladbach ersetzt, glaube ich, ne? Und genau. Dann musste ja Frankfurt sich einen neuen holen, hat dann Glasner geholt.
Ja. Genau, aus Salzburg. Und ja das war eine Erfolgsgeschichte. Also ansonsten ja nicht alles so erfolgreich zu Ende gegangen, aber
was für ein Karussell ist es denn eigentlich? Ist es ein Kettenkarussell oder ist das eher so eine Liebesbahn auf dem Jahrmarkt? Es gibt auch die so ein Verdeck so aufmacht und zumacht.
Auf jeden Fall. Oder so ein klassisches, wo es so ein Pferdchen gibt
und ja, genau.
Ein Polizeiauto.
Was können wir uns jetzt aber entscheiden? Dann können wir überlegen, was Glasner an diesem Karussell für eine Rolle spielt. Ist er das Pferd? Ist er vielleicht aber eher so ein Sitz in so einem Kettenkarussell, der doch fest im Anker ist? Oder ist er der Waggon im Liebeswagen, der immer, wo die glücklichsten Paare Platz nehmen? Das können wir uns jetzt noch überlegen. Sucht euch vielleicht selber zu Hause eins aus. Ja? Eins von diesen kleinen rhetorischen Figuren ist Oliver Glasner.
Auf jeden Fall. Und ich meine, Eintracht Frankfurt ist ja mit dem 0:2 gegen Union für ein Drittel der Gegentore von Union Berlin bisher in diesen 10 Spieltagen zuständig. Das ist also auch in jedem Fall eine Leistung. Und absolut. Auch eine Leistung ist die bisherige Bundesliga-Rückkehrsaison von Werder Bremen, die nämlich sehr gut gestartet sind und eine kleine Siegesserie hingelegt haben und jetzt einen Dämpfer verkraften mussten. Ich meine, Ende Oktober werden wir da zu Gast sein, deswegen ist es uns auch gelegen, wenn jetzt vielleicht die Formkurve zuvor so ein bisschen absinkt, vielleicht auch nicht zu sehr, damit sie nicht allzu motiviert und punktehungrig da gegen die Hertha auftreten. Ist die Frage, das muss jetzt eine gute Balance haben. Auf jeden Fall gab es jetzt eine Niederlage gegen Mainz.
Ja.
Auch ein bisschen überraschend. Ich meine, Mainz ist ein bisschen eine Wundertüte in der Bundesliga. Das kann immer mal, ich meine, letzte Woche gab es einen Punkt gegen Leipzig für die Mainzer. Jetzt 3 Punkte gegen Bremen. Also auch die Teams mit gutem Kader und bei denen es gerade gut läuft in der Form, müssen sich gegen Mainz immer ein bisschen Vorsicht walten lassen.
Ja, Mainz ist irgendwie so ein ganz merkwürdiger Club auch wieder, ne? Also generell auch irgendwie merkwürdig, aber hat er immer manchmal das Image von diesen jungen Wilden, dann machen sie mal wieder so eine richtig pomadige Saison, haben ja mit Bo Svensson aber eigentlich auch einen geilen Trainer nach wie vor. Also die bleiben unberechenbar. Das ist ja aber auch kein schlechtes Image für einen Verein. Also das ist ja besser als, weiß nicht, als Null-Punkte-Club oder so. Also unberechenbar und schlagen Werder, das ist für uns natürlich auch wichtig, dass man weiß, Werder ist zu schlagen im eigenen Stadion. Und ja, das könnte uns ein bisschen so eine Vorlage geben und ein Vorbild sein, dass wir da in 2 Wochen ist es ja ungefähr auch die Punkte mitnehmen aus dem Weserstadion und das Ganze mit einer gehörigen Portion Lapskaus noch feiern können. Vielleicht hatten die ein oder andere bei Bremen zu viel davon vor dem Spiel, wer weiß. Ja? Ob das vielleicht der Grund war.
Ja. Man meint es ja auch so eine Kulttrainerschmiede. Ich meine, Klopp ist Trainer gewesen, danach Tuchel, sind ja schon auch so Trainerkandidaten. Mal gucken, wo der Weg von Bo Svensson noch so hinführt in Zukunft. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Verein. Vielleicht fahren wir nochmal nach Mainz.
Ja, ich habe auch gedacht. Ich hatte gestern lustigerweise ein Gespräch über Mainz und die Person meinte dann, dass Mainz hat eine ganz okaye Altstadt, aber sie hat sich da überhaupt nicht wohlgefühlt. Der Vibe ist wohl schwierig in der Stadt. Ist ja auch generell so eine Region in Deutschland, sage ich dir auch ganz ehrlich, die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm geografisch. Also wo liegt das überhaupt? Ist das, weiß ich nicht, Westen, ja, Südwesten, ne? Das ist irgendwie so, das ist da unten irgendwo, ne?
Das ist da unten. Es ist ja quasi die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, deswegen nehme ich jetzt mal stark an, dass es auch mit dem Bundesland liegt. Nein, das ist ja wirklich auch eine spannende Ecke eigentlich. Ich habe familiäre Verstrebungen nach Wiesbaden, deswegen war ich da schon mal ein paar Mal. Ich war auch schon mal in Mainz. Und das ist mit der S-Bahn erreichbar von Frankfurt aus.
Ja, ich sehe es auch gerade. Ja, klar.
Die S1 von Frankfurt fährt da über Wiesbaden bis Mainz-Kastell, heißt die Endstation. Und da ist man irgendwie, das ist nicht Mainz Hauptbahnhof, aber man kommt von da auf jeden Fall nach Mainz rein. Und das ist also auch so eine ganz interessante Region da. Frankfurt, Mainz, Wiesbaden ja jetzt fußballtechnisch.
Es ist auch weird, dass da so viel auf einen Fleck hockt, ne? Also Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, das ist ja alles ein geografischer Kreis von, weiß ich nicht, 50 Kilometern oder so, oder 100 maximal, keine Ahnung. Dann ist auch nicht mehr Mannheim, ist nicht mehr weit. dann ist ja hier Ludwigshafen, wo übrigens hier Apache herkommt, der gestern hier ein Konzert hatte in Berlin. kommt ja irgendwie aus Ludwigshafen, habe ich auch gestern noch gelernt. Also es war jemand, der auch zu einem Apache-Konzert gegangen ist, nämlich. Und dann haben wir so ein bisschen über diese Region auch geredet, weil Apache kommt ja offenbar aus Ludwigshafen. Ja. Was ja auch super hässlich sein soll.
Ja, das gewinnt, glaube ich, keinen Schönheitspreis. Aber.
Ja, ja, und Mainz, gut, ja, ist eine Idee, können wir uns mal angucken auf jeden Fall. Well, also du kennst es ja schon. Was ist denn dein Eindruck? Wie ist denn Mainz? Ist das okay oder was? Oder wie würdest du es so einordnen?
Ich muss ehrlich sagen, dass es sehr lange her, dass ich da war. Ich war ein sogenannter Teenager. Und ich muss zugeben, dass die Teenagerzeit bei mir ein bisschen her ist. Und Mainz hat so zwei Highlights. Also Johannes Gutenberg kommt aus Mainz. Der ist auch Namensgeber der Uni dort und hat den Buchdruck in Europa salonfähig gemacht. Und das andere ist, dass ich glaube, ich komme immer durcheinander mit Längen und Breitengraden, aber ich glaube, der 50. Längengrad verläuft, glaube ich, lege mich jetzt mal fest, verläuft durch Mainz. Und da ist so ein bisschen wie die ehemalige Mauer in Berlin. Ist da im Boden so ein Strich durch die ganze Stadt. Und da kannst du immer sagen, da weißt du, wo du genau auf dem Längengrad bist.
Das ist aber auch traurig, wenn man dann von sich sagen muss, ja, ich komme aus der Stadt, wo der 50. Längengrad durchgeht. Und da haben wir in der Stadt auch so abgebildet. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Image? Was soll ich damit anfangen dann? Dann sage ich lieber, ich habe einen Dom oder so. Die haben ja auch einen Dom. Das ist ja, was ist das denn für ein, oh, da kann ich mich schon wieder aufregen. Was ist das denn? Das ist ja auch stellvertretend für so einen Ort dann meistens. Das sagt ja schon alles.
Das sind die beiden Highlights, würde ich sagen, in Mainz. Wenn euch noch ein drittes Highlight einfällt und ich Mainz jetzt völlig unrecht getan habe, weil ich auch seit 15 Jahren nicht mehr da war, dann meldet euch gerne.
Naja, gut, das zweite deutsche Fernsehen hat ja auch seinen Sitz da auf dem Lerchenberg, True. Ne? Auf dem Lerchenberg, ja, dem berühmten.
Auch noch ein Highlight, ja.
Das ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum da viele Leute immer hinfahren nach Mainz. Also nicht der einzige Grund, nein, natürlich nicht, sorry, aber so einer der Gründe, warum da, glaube ich, wahrscheinlich auch viele Leute wohnen, weil die beim ZDF arbeiten, ey.
Ja, und vielleicht im Landtag da. Landtag Rheinland-Pfalz.
Naja gut, wir geben dem Ganzen mal eine Chance. Ist auf jeden Fall mal auf dem Zettel. Ist notiert, dass wir da mal hinfahren zum Auswärtsspiel.
Wir können uns ja so long-term mal vornehmen, dass wir in jeder Bundesliga-Stadt mal waren dann. Irgendwann. Wir haben jetzt ja, Frankfurt waren wir und Bremen kommt jetzt. Braunschweig ist ja so eine ehemalige Bundesliga-Stadt. Und können wir mal gucken, dass wir so ein bisschen was zusammensammeln. Und Mainz ist, glaube ich, also in den Spannenden vielleicht. Weiß nicht, ob ich nach Leipzig muss. Grüße nach Leipzig.
Ja, Leipzig, weiß auch nicht. Ich bin auch schon wieder gedacht, als das Publikum eingeblendet wurde in der Zusammenfassung da, ja, ich habe auch schon wieder gedacht, ey, ist echt, wie könnt ihr da ins Stadion gehen und euch freuen? Ich verstehe es nicht, aber gut. Es ist irgendwie alles weird, genauso wie Mainz offenbar auch weird ist. Das werden wir aber nochmal verifizieren, diese Info, ob das wirklich stimmt. Keine Ahnung. Ja, aber Mainz holt auf jeden Fall die 3 Punkte da in Bremen und gar nicht so weit weg, da gut ein bisschen weiter südlich ist noch, ne? Studi ist wahrscheinlich gute 3 Autostunden oder so von Mainz entfernt. Ist auch eine sehr vielbefahrene Strecke da alles, ne? A6 und so, da steht man sehr viel im Stau, glaube ich.
Auf jeden Fall, das hört man oft im Radio, ja, die Ecke.
Ja, 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 ja. Ja, aber Studi hat es eigentlich ganz gut gemacht. Da ist da vielleicht ein Knoten geplatzt? Ist da vielleicht der Motor ins Rollen gekommen in der Daimlerstadt? Man weiß es nicht. 4-1 gewinnen sie auf jeden Fall gegen Bochum. Und ich meine, das ist ja auch übrigens mit einem neuen Mann an der Seitenlinie, weil einer meiner Lieblingstrainer, den ich eigentlich so immer sehr sympathisch fand, Pellegrino Materazzo, musste gehen. Und jetzt haben sie da aktuell noch einen Interimscoach, Michael Wimmer, aber der hat sich schon mal mit einem 4-1 in eine gute Position gebracht am Verhandlungstisch auf jeden Fall.
Das ist in der Tat so. Und besonders ein Knoten ist da geplatzt, nämlich beim Kollegen Silas, der da ja eigentlich vor 2 Saisons auf der Außenbahn das war in der Aufstiegssaison in die Bundesliga, also in der ersten Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg, Stuttgart da wahnsinnig abgeliefert hat und jetzt dann auch mit Verletzungen letztes Jahr so ein bisschen Probleme hatte und jetzt auch den Saisonstart so ein bisschen verschlafen hat, also nicht ganz so gut die Formkurve gestartet ist und der hat jetzt gleich 2-mal getroffen, also vielleicht ist das auch ein Faktor, der Stuttgart zu mehr Stabilität wieder verhelfen kann.
Das ist irgendwie, freut es einen auch, finde ich mal, für so Spieler, die so ein bisschen, wo man weiß, die haben Potenzial, die sind echt gut und die das dann aber irgendwie zwischendurch nicht mehr so abrufen können, aus verschiedensten Gründen und das ist er ist ein Riesentalent. Also auch hat er eine super krasse Technik und so, ist auch torgefährlich und dass er dann jetzt wieder getroffen hat, 2-mal ist auch top. Also und Stuttgart ist ja irgendwie auch, ach ich weiß nicht, Stuttgart ist ein Verein, da habe ich auch wirklich, da habe ich überhaupt keine negativen Assoziation zu. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie finde ich Stuttgart so völlig, das ist für mich okay. Das ist auch irgendwie, ich habe auch natürlich irgendwie einen Stuttgart-Fan in meinem persönlichen Umfeld. Das spielt auch eine Rolle. Ich hatte mal ein nettes Gespräch mit einem Stuttgart-Fan hier in Berlin. So, dem Spiele gehört in Schöneberg, der irgendwie auch ein cooler Typ ist. Also das spielt vielleicht auch eine Rolle. Ne? Das sind ja auch, am Ende sind es ja die Menschen. Am Ende sind es die Menschen, die was ausmachen.
Auf jeden Fall. Wir haben natürlich als Hertha-Fan da ein Problem, weil wir erstens ist ja Stuttgart, also Schwaben, Berlin ist ja irgendwie so ein Thema, investorentechnisch und Wohnungsmarkt. Und auf der anderen Seite haben wir ja diese ja, dubiose Fanfreundschaft zum KSC von der Hertha.
Ja.
Und KSC ist natürlich da unten in Baden und Württemberg enorm verfeindet mit allem, was aus Stuttgart kommt. Dementsprechend mit den Stuttgarter Kickers ist, glaube ich, wegen der Liga-Zugehörigkeiten noch die größere Rivalität, aber auch der VfB Stuttgart ist da nicht gern gesehen. Deswegen, ja, in den Fangesängen der Hertha-Fans kommt Stuttgart häufig nicht ganz so gut weg. Und da muss man natürlich gucken, wie positioniert man sich da, wenn man das ein bisschen sympathisch findet. Ich kann es aber verstehen. Ich bin ja als Vorsitzender des Thomas Hitzlsperger Fanclubs nach wie vor da auch in einem persönlichen Konflikt. Und da müssen wir mal gucken, dass wir uns da positionieren irgendwie als Hertha-Fans für Stuttgart. Vielleicht kann man auch so eine Initiative gründen.
Genau, ja. Ja, ich meine, ja, das stimmt natürlich, aber man muss ja auch nicht immer alles so übernehmen, was die Fankurven so singen. Und dann kann man sich davon auch ein bisschen abgrenzen und es ist ja auch manchmal so ein auf den Zug raufgespringe. Und ich meine, es stimmt schon, die Schwaben und Schwäbinnen in Berlin sind hart nervig. Also die gehen mir auch hart auf den Sack teilweise. Deswegen, also ich identifiziere mich eher weniger mit den Schwäbinnen und Schwaben dieser Welt als mit dem VfB, weil da irgendwie auch ganz coole Spieler so, glaube ich, hervorgebracht hat. So mit Balakow, Bobic, Klinsy war ja auch damals da. Also das sind alles so Spieler, die ich irgendwie ganz geil, Jogi Löw und so, der gehört ja auch in Stuttgart. Also es sind, glaube ich, so ganz coole Leute so am Start. Und die Cannstatter Kurve oder wie sie heißt, hat ja auch eine ziemliche Power. Also ja, irgendwie, weiß ich nicht, ist das auch so ein Kultverein der Bundesliga. Und das ist ja also ein wirklicher Kultverein, jetzt nicht Union-Kult, sondern wirklich, wirklich Kult. Und ja. Dementsprechend hat man da, glaube ich, einen ganz guten Bezug zu. Und ich würde jetzt auch nicht, wenn Stuttgart gegen Hertha spielt, für Stuttgart sein, logischerweise, sondern die auch irgendwie auspfeifen, wenn die da Scheiße machen auf dem Reisen. Aber grundsätzlich habe ich da jetzt nicht so eine negativen Vibes, wie jetzt irgendwie, was weiß ich, beim HSV oder so. Ja, also das passt alles irgendwie noch ganz gut, finde ich. Wollen wir kurz was, haben wir noch was übrig vom Spieltag? Ja gut, zwei Dinge haben wir noch. Wolfsburg gegen Gladbach 2-2. Gut, ist jetzt erstmal, ist ein Ergebnis, womit, glaube ich, vor allen Dingen VfL Wolfsburg ganz gut leben kann. Die haben auch spät ausgeglichen, glaube ich. Und dann hatten wir noch das Freitagabendspiel. Schalke verliert 0-3 gegen Sinsheim. Also, ja, die beiden Spiele, das tut uns jetzt leid, dass wir da nicht so detailreich eingehen können, aber ich würde sagen, wir machen Haken am Spieltag, oder? Ist doch okay. Der 10. Spieltag war es schon.
Genau, 10. Spieltag machen wir einen Haken an die Bundesliga und gucken dann noch einmal in die zweite Liga.
Ja.
Mit gemischten Gefühlen, weil einerseits gab es da ein sportlich sehr interessantes Spiel, das aber andererseits gerade nach Abpfiff für schlimme Szenen gesorgt hat, die da per Video durch das Netz ging, Stichwort Polizeigewalt und Stichwort auch, ja, ich meine, Gewalt, Randale durch Fans wird ein Thema sein, noch in der zweiten Hälfte im Interview mit Harald Lange, aber eben auch, was auch ein Thema sein wird im Interview, Gewalt durch die Polizei und das Ganze fand statt in Hamburg und da gab es das Stadtderby. St. Pauli hat den HSV empfangen im Stadion am Millerntor. Und das war sportlich interessant, weil der HSV als Tabellenführer gerade sehr gut in Form war und es ein sehr überraschendes Ergebnis gab. Also St. Pauli gewinnt 3-0, stürzt den Stadtrivalen da vom Ligathron. Die Konkurrenz konnte das auch nutzen. Paderborn hat gewonnen, Darmstadt gewonnen, sind jetzt auf Darmstadt auf Platz 1. Paderborn auf Platz 2. Und ja, trotzdem haben halt die Bilder, die danach entstanden sind, die Szenen, die sich da auf dem Heiliggeistfeld, diesem großen Festplatz, der da direkt am Stadion ist in St. Pauli, ja, für Bestürzung gesorgt, weil eben dort am Boden fixierte Pauli-Fans zu sehen waren, von Polizisten fixiert, die teilweise mit Schlägen, Tritten traktiert wurden. Und ja, eben ein unverhältnismäßiges Einsatzbild der Polizei da bieten. Und ich weiß nicht, wie hast du davon erfahren, wie hast du das wahrgenommen, diese ganze Szene?
Also wenn ich richtig informiert bin, war das übrigens diese Situation vor dem Spiel noch. Also bevor der Anpfiff war, haben sie da irgendwie den Polizeieinsatz gehabt und man weiß nicht genau, was da der Hintergrund war. Auf jeden Fall ist diese Szene, die man im Video sieht, auch wenn sie aus dem Zusammenhang gerissen ist, wie es immer so ist bei solchen Videos, ist es einfach eine unfassbare Gewalteskalation eines Polizisten, der da einen Fan mit dem Knie übrigens wohlgemerkt runterdrückt und ihm mehrere Fausthiebe in die Nieren gibt und dann noch mit seinem Ellbogen auf den Kopf schlägt und völlig und ohne, dass der Fan sich irgendwie wehrt oder so. Und selbst wenn er sich wehrt, er hat einfach nicht die Ausrüstung und die Waffengewalt, die der Polizist hat und seine 10 Kollegen, die da in schwerer Panzerung neben ihm rumstehen und so. Und sowas regt mich echt auf, weil es ist halt extrem, also, dass die Polizei teilweise, und ich weiß, man soll da nicht pauschalisieren, deswegen tue ich es auch nicht, ein Problem hat in den eigenen Reihen, was so Gesinnung angeht und was auch so Gewaltbereitschaft angeht, ist, denke ich, bekannt. Das ist einfach so, das ist auch ein Fakt, der, glaube ich, den viele Studien zeigen und der, wie gesagt, nicht jeden Polizisten und jede Polizistin trifft, aber der durchaus vorhanden ist da, weil natürlich gehen Leute, die Bock auf Gewalt haben, auch gerne mal zur Polizei, weil sie es dann nämlich ausleben können. Und wenn du dann als Fan, egal was du gemacht hast, und wenn er da irgendwie ihn vorher angegriffen hat, was natürlich scheiße ist, aber er hat einfach mal ihn nicht irgendwie, konnte er nicht mit so einer Ausrüstung so malträtieren, wie der Polizist mit ihm gemacht hat, dann ist das einfach ein Missbrauch der Gewalt, des Gewaltmonopols, den die Polizei nun mal hat. Und den sie auch in vielen Punkten natürlich zu Recht hat, den sie aber einfach so einsetzen muss, dass es nicht so aussieht wie da in Hamburg. Und es ist einfach heftig und danach auch wieder, sondern die Polizei in Hamburg hat ja auch mehrmals solche Situationen schon gehabt. Ich erinnere mich da auch an so eine Razzia von so ein paar Jungs, die auch eskaliert ist und so. Das ging auch online viral und so. Und das ist immer auch so, dann bauen die da auch so eine Schutzburg wieder gegenseitig auf und schützen sie alle gegenseitig. Dann hast du da vielleicht so eine Personalnummer, die du nennen kannst. Aber ob dann wirklich was passiert intern gegen den Kollegen, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, das kannst du auch schwer nachverfolgen. Und du hast sowieso in dem Moment keine Handhabe, weil er auf dich eindrischt und du nichts machen kannst. Der hört auch nicht auf. So, also das ist einfach, es geht gar nicht. Und das ist auch Körperverletzung. Und ja, ob da jetzt was passiert, werden wir mal sehen. Ich finde es übrigens bezeichnend, dass man auch beim Kicker, muss man auch wieder so suchen, bis man da überhaupt darauf stößt und so. Es wird alles immer so ein bisschen auch so schwammig berichtet. Also ja, es ist Ich find's heftig und solche Szenen hast du wahrscheinlich noch viel häufiger, werden nur nicht auf Video festgehalten. Und auch das ist ein Thema, dass man mal irgendwie stärker wieder in den Fokus rücken könnte, wie die Polizei eigentlich solche Sachen aufarbeitet. Nämlich, glaube ich, sehr, sehr mangelhaft. Und du hast einfach keine Handhabe und das finde ich auch so unbefriedigend. Und ja, es ist echt krass, diese Bilder. Und wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes, damit ihr euch mal selber ein Bild davon machen könnt, auch wenn das wirklich, Spoiler Alert, echt krasse oder Triggerwarnung, sagt man ja immer. Das ist auf jeden Fall auch sehr gewaltsam, dieses Video. Ich war erschrocken, als ich es gesehen habe, ehrlich gesagt. Und man weiß ja immer nicht genau, was man damit machen soll. Also, ja, keine Ahnung.
Auf jeden Fall, es ist ein globales Thema, das ja nicht nur den Sport auch betrifft, sondern allgemein Polizeiarbeit. Und auch, ja, du hast es angesprochen, eben auch die Frage, wer also was für Personengruppen fühlen sich besonders davon, auch angezogen, den Polizeidienst anzunehmen. Es ist ein sehr gefährlicher Dienst, es ist auch ein sehr körperlich anstrengender Dienst. Es ist kein Job, den jeder machen möchte und den natürlich sehr viele Menschen auch gerne und gut ausführen. Pauschalisierung ist da immer schwierig, Generalisierung, aber der natürlich auch, ähnlich wie es auch bei der Bundeswehr ist, natürlich Leute anspricht, die weiß nicht, hierarchische Strukturen mögen, die auch Gewalt als Mittel mögen und auch rechte Gesinnungen haben. Und das ist ein Problem, das, weiß nicht, Sondereinheiten, Spezialeinheiten betrifft. Immer wieder tauchen da, weiß nicht, Chatgruppen auf, irgendwelche Chatverläufe mit Nazi-Symbolen und solchen Parolen und Inhalten. Und das ist natürlich ein besonderes Problem, weil es das Sicherheitsorgan betrifft und irgendwie auch die Personen, die für die Sicherheit bei solchen Veranstaltungen zuständig sein sollen und speziell im Sportkontext eben ja auch ein Bindeglied sind zwischen beim Thema Fangewalt, weil natürlich Fangewalt verhindert werden soll, sollen die Fans geschützt werden, die dann Opfer auch von Gewaltangriffen anderer Fangruppen werden und dieser Schutz wird eben in der Wahrnehmung dann getrübt, wenn solche Aktionen dann, wenn die Gewalt eben von der Polizei ausgeht. Und da ist eine Aufarbeitung einfach das einzige Mittel, dass man nicht das Gefühl hat, okay, wenn der das jetzt macht, passiert ihm eh nichts, weil es einfach intern gelöst wird und dann sagt man hier du und nicht nochmal, wenn überhaupt und dann kommt es nicht zu einer Anzeige. Also halt ganz wichtig, dass es aufgearbeitet wird und dass es nicht unter den Tisch fällt am Ende.
Und die Polizei in Hamburg hat dann ja auch irgendwie so in so ein Twitter-Statement da rausgelassen, wir klären das auf und bei solch, also das ist ja auch so geil, da wird immer so ein Polizeideutsch benutzt, dann irgendwie so, das war eine zwanghafte Maßnahme, die dann da getätigt werden musste, warum die so getätigt werden musste, weiß man nicht, meistens liegt es daran, dass davor Gewalt ausgeübt wurde gegen den Polizisten, wo ich so denke, selbst wenn der Fan, das wollen wir ja gar nicht in Abrede stellen, irgendwas gemacht hat vorher, rechtfertigt das nicht diesen Gewaltexzess des Polizisten. Und da erwarte ich einfach auch von der Pressestelle der Polizei, dass die das ganz klar so benennen und sagen, wir entschuldigen uns hiermit für das Verhalten unseres Kollegen. Wir haben die Szene uns angeschaut und unabhängig von der Gesamtsituation ist das einfach eine Gewalteskalation, die wir verurteilen und die wir auch intern hart sanktionieren werden. Das erwarte ich mir als Statement. Das ist auch völlig okay, das so zu schreiben. Und dass das gar nicht passiert, das macht halt wieder diesen Eindruck so von wegen, wir gegen euch, wir verbrüdern uns und verbünden uns hier mit all den Leuten, die für uns arbeiten und lassen da keinerlei Kritik zu an unseren Leuten. So, und das, finde ich, ist einfach unsouverän mal wieder. Und das ist einfach, das sorgt dafür, dass dieses Narrativ sich weiterträgt. Und dann sind sie selber schuld. So, also, naja.
Ist ein guter
Punkt. Werden wir hier nicht lösen. Also, aber weißt du, was ich meine?
Ja, ist ein guter Punkt. Es muss geprüft werden. Es wird jetzt geprüft, aber man muss anhand der Bilder auch in der Lage sein, vor der Prüfung schon mal so ein kleines Statement rauszuhauen. Also, dass man sagt, das ist auf jeden Fall nicht in Ordnung und jetzt prüfen wir, was da nicht in Ordnung war. Und dass man nicht sagt, okay, da liegen Bilder vor, das prüfen wir. Und dann verschwindet das sofort hinter dieser Prüfungswand. Und man hat keinen Einblick mehr, weil da keine Transparenz vorliegt, wie das jetzt geprüft wird und was da geprüft wird und was das Ergebnis dieser Prüfung ist. Sondern dass man eben, bevor der Vorhang darunter geht, schon mal ein Statement setzt und den Standpunkt klar macht, dass da auf jeden Fall was passiert ist, was nicht in Ordnung ist und eingehend halt wirklich, wirklich geprüft werden muss und auch Konsequenzen haben muss.
Absolut. Dann lass uns den Vorhang jetzt auch runterlassen hier. Erste Hälfte, Doppelspitze der Fußball-Podcast-Folge 110, 110, es passt leider bitter böse auch zu diesem Thema Polizeigewalt. Ja. Wir haben nachher noch in der zweiten Hälfte ein Interview, ein sehr spannendes, das Henning geführt hat, mit Harald Lange von der Uni Würzburg, Fanforscher zum Thema Fangewalt auch. Und da haben wir die andere Seite der Medaille natürlich wieder. Warum gerade die Ultrakurven so eskalieren, gerade auf dem europäischen Parkett, das werden wir auch noch besprechen, das europäische Parkett. Und wir gehen nochmal natürlich auch drauf ein, was uns unter der Woche noch erwartet, nämlich morgen und übermorgen Abend DFB-Pokal, da steht die dritte Runde an oder ist es die zweite Runde erst? Es ist die zweite Runde sogar, glaube ich, erst, oder?
Die zweite Runde,
ja. Es ist die zweite Runde, in der Hertha natürlich nicht mehr dabei ist. Auch da waren wir Zeitzeugen. All das, gleich in Hälfte 2. Atmen mal kurz durch, das waren harte Themen teilweise hier. Wir sind gleich wieder für euch da, machen auch eine kurze Pause und dann geht's hier weiter mit Doppelspitze der Fußball-Podcast. Bis gleich.
Bis gleich.
Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubeln?
Ja.
Jubeln, einfach jubeln.
Jubeln!
Ein legendärer Franck Ribéry. Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Hälfte von Doppelspitze der Fußball-Podcast, Folge 110. Schon Mitte Oktober 2022. Und besagter Franck Ribéry, der damals noch im Bayern-Jersey die deutsche Meisterschaft bejubelt hat, in unnachahmlicher Manier, hat jetzt wie es aussieht, das Karriereende im Sinn, hat verkündet, dass es seine Karriere dem Ende zugeht, er die Fußballschuhe, die Schnürsenkel zusammenbindet und sie an den Nagel an die Wand hängt, sinnbildlich. Und Leon, ich meine, Franck Ribéry immer ein streitbarer Charakter gewesen und trotzdem auch ein sehr starker Fußballer, also fällt halt auch oft zusammen, dass auf dem Platz die großen Leistungen von denen erbracht werden, die abseits des Platzes dann auch hin und wieder mit Eskapaden aufwarten. Wie hast du Franck Ribéry in Erinnerung als Fußballer?
Ja, unvergessen natürlich dieser Ton, den wir gerade eingespielt haben. Das ist ja, das werde ich immer mit ihm verbinden. Also diese legendäre Szene, wie er da über den Rasen im Münchner Stadion läuft und ich glaube ein Team des FC Bayern TV ihn dann noch fragt, ob er einmal kurz mit der Schale einfach so fürs Bild jubeln kann und er das ein bisschen anders versteht. Das passt auch so zu ihm. Er ist irgendwie, du sagst, es ist ein streitbarer Charakter gewesen und ist es ja immer noch. Ich meine, es ist noch nicht so ganz klar, ob seine Karriere jetzt wirklich komplett vorbei ist oder ob er vielleicht auch nochmal so ein kleines Revival geben wird. Er spielt ja aktuell noch in Italien bei Salernitana oder wie dieser Club da heißt. Und hatte ja große Stationen, vor allen Dingen eben beim FC Bayern. Ich habe mich gerade gefragt, dieser Nagel, an dem dann die Fußballschuhe gehängt werden, ne, ist das sozusagen ein globaler Nagel, der überall immer für alle, die ihre Karriere beenden, gilt? Und dann hängen da so ganz viele Fußballschuhe dran oder hat jeder seinen eigenen Nagel? Das habe ich mich gefragt, ehrlich gesagt.
Also ich glaube, Franck Ribéry wird es unter einem goldenen Nagel nicht machen, wenn ich an seine,
ja, klar,
an seine Steak-Laufbahn im Restaurant auch denke. Deswegen, ich glaube, er wird einen eigenen Nagel haben. Wie es bei den anderen aussieht, bin ich mir nicht ganz sicher.
Ja, aber ich meine, seine Karriere ist das unfassbar spannend. Ich habe das, können wir auch nochmal verlinken, in Süddeutsche Zeitung war es, glaube ich, Artikel gelesen, zu seiner Laufbahn. Und da sind Sachen, also erstmal ist es super interessant, wann er zum FC Bayern gekommen ist, nämlich in einer Phase, wo die ja auch so ein bisschen gestruggelt haben und dann so eine Transferoffensive gestartet haben und unter anderem Luca Toni geholt haben. Und dann ist er da nämlich mit Luca Toni ja zusammen durchgestartet. Die haben Klose geholt damals auch, Miroslav Klose und vergessen. Und da haben sie wirklich, da gibt es noch ein legendäres Zitat von Uli Hoeneß, der gesagt hat, wir mussten ein Zeichen setzen zu dem Zeitpunkt. Und da haben sie dann sich mit diesen Transfers in die Fußballspitze wieder zurückgespielt. Unter anderem eben mit Franck Ribéry, der da die Außenbahn auseinandergenommen hat. Und der zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht so bekannt war. Der hat für Frankreich damals bei der WM 2006 auch schon sehr gut performt, aber da war eben das Rampenlicht auf andere Spieler, nämlich auf Schweini zum Beispiel oder auf Lukas Podolski. Und Franck Ribéry ist da so ein bisschen untergegangen und hat da aber echt schon ziemlich gut gespielt. Und dann war er so lange bei den Bayern und dann gab es ja auch immer so nebenbei, abseits des Platzes, diese Geschichte mit dem Goldsteak. Dann gab es auch diese Prozess wegen der Prostituierten. Also einiges auch so nebenbei gelaufen. Und was ich super interessant fand, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, er ist ja auch aus einem Background, der jetzt nicht so der einfachste war. Also in Frankreich groß geworden, in einem Viertel auch, das einfach auch ziemlich so ja von Gewalt geprägt war und so weiter. Also war jetzt nicht so gesegnet, was so das familiäre Umfeld angeht und hatte selber auch mal ziemlich viele Probleme, musste dann mit 19 kurzzeitig mal den Fußball damals schon an den Nagel hängen und hat dann mit seinem Vater auf Straßenbaustellen gearbeitet, um seine Schulden abzubezahlen, die er damals hatte. Also das fand ich auch super interessant. Und das ist, glaube ich, auch wirklich, das prägt einen natürlich, ist ja klar. Und ich glaube, dass gerade im Fußball solche Etappen, solche Abschnitte in deinem Leben dich auf dem Platz und auch generell einfach so weiterbringen, auch wenn das einfach wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, weil sich wahrscheinlich gedacht, was ein Abfuck, aber es hat ihn wahrscheinlich von seinem Charakter her, der auch streitbar ist, keine Frage, aber trotzdem, glaube ich, so weitergebracht, dass er sich wahrscheinlich auch in Vereinen besser durchsetzt, dass er irgendwie eine gewisse, dass er einfach auch schon mal wirklich in die Abgründe des Lebens geguckt hat und dann halt diesen Erfolg feiern konnte. Also das ist ein super spannende Karriere auf jeden Fall.
Ja, es gab ja kürzlich eine Dokumentation, die ein bisschen den Abgesang auf den Straßenkicker, den Straßenfußballer gefeiert hat. Da haben wir damals auch darüber gesprochen, dass so ein Boateng und andere eben, weiß nicht, also Boateng die Boateng sitzt da im Käfig in Moabit oben, das Kicken gelernt haben und eben nicht mit, weiß ich nicht, 12, 13, 14 auf so eine, oder noch früher auf so ein, weiß nicht, Fußballinternat oder irgendein Leistungszentrum von einem Verein gekommen sind und dass das so am Aussterben ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, ist eine streitbare These auch. Aber Ribéry auf jeden Fall auch jemand, der eben, ja, vom Leben gezeichnet, ich meine, hat auch eine große Narbe im Gesicht, auch eben sowas auf dem Platz auch getragen hat, so eine Attitude damit auch. Und ja, ist die Frage, ob da vielleicht auch dem Fußball verloren geht, wenn solche Typen da nicht mehr dabei sind, sondern eben alle aus der Jugend heraus schon durchs Leistungszentrum so auf den Job Profifußballer geprimed werden. Ich meine, es gibt ja in der Politik was Ähnliches, dass man da auch fordert, dass da irgendwie mehr Leute mit irgendeinem diverseren Berufshintergrund im Bundestag sitzen sollen und nicht nur Berufspolitiker, die eben, weiß ich nicht, von der Jugendorganisation der Partei schon, seit sie, weiß nicht, 10, 11 sind, wissen, ich will mal Politiker werden und dann mit jungen Jahren da schon in den Bundestag kommen und irgendwie nichts anderes beruflich gesehen haben. Also vielen, vielen Branchen, Bereichen brauchst vielleicht ein bisschen mehr Attitude und Franck Ribéry hat die auf jeden Fall, das muss man ihm lassen, immer auf den Fußballplatz gebracht. Was dann der Abseits so gelaufen ist, hat dann teilweise andere Nuancen gehabt oder auch ein bisschen, ja, fragwürdiger.
Ja, und er hat ja auch, liegt ja auch so ein Clinch mit der Nationalmannschaft der Französischen, da ist er dann irgendwie, auch aufgrund dieser Prostituierten-Affäre, ist er ja dann irgendwie da zurückgetreten und so. Und nur weil es da auch irgendwie Kritik gab, wurde, glaube ich, dann auch ausgeschlossen oder so. Und ich meine, diese Narbe, das stammt ja auch von einem Autounfall, den er ganz früh in seinem Leben hatte, also und zwar als er 2 Jahre alt erst war. Er hat dann einen Autounfall überlebt und dabei aber schwere Schnittverletzungen sich sozusagen zugezogen dabei. Also auch das prägt er natürlich, völlig klar. Und ja, also insgesamt irgendwie ein interessanter, streitbarer Charakter, der jetzt wahrscheinlich seine Karriere beenden wird und der natürlich auch immer mit Arjen Robben in Verbindung stehen wird, diese Flügelzange der Bayern. Also ja, super interessanter Mensch, auch so ein Gesicht, der, ja, was ist es, 2000er, 2010er Jahre so in der Bundesliga, 2010er dann ja eher. Also Franck Ribéry, peut-être au revoir, peut-être non, wie wir würden sehen. Wir behalten das im Blick für euch. Vielleicht gibt er nochmal ein kleines Comeback. Auf jeden Fall ein Abschiedsspiel wird es geben und es wird mit Sicherheit in München stattfinden. Und ich könnte mir vorstellen, dass Uli Hoeneß dort auch nicht auf dem Rasen stehen wird, aber mit Sicherheit auf der Tribüne sitzen wird, der ja sein alter, so ein Ziehvater dann richtig war für ihn. Ja. Ich suche nochmal diesen Süddeutsche Zeitungsartikel raus und packe ihn nochmal hier in die Shownotes, weil der war wirklich gut geschrieben und interessant aufgedröselt. Franck Ribéry, dem wir hier natürlich nochmal so einen kleinen Ton gerne widmen wollten. Henning, wir haben gleich noch das Interview mit dem Fanforscher, mit Harald Lange von der Uni Würzburg. Wir wollen vorher noch, kurz Wien hatte ich hier noch auf dem Zettel. Wien. Vienna, du warst da gerade erst da. Stadt. Du schnupperst noch ein bisschen nach Wien, nach Kaffeehaus, nach Würstelstand. Genau. Hast noch so ein bisschen das Odeur der Stadt, trägst du sozusagen, ich rieche es sozusagen aus Friedrichshain bis hierher. Das ist Wahnsinn.
Ja, das Lebensgefühl trägt man natürlich noch ein paar Tage mit sich rum. Es ist eine tolle Stadt, ich bin immer gerne da und ist halt auch eine Fußballmetropole, das darf man nicht vergessen. Und mit 2 Vereinen, Austria Wien und Rapid Wien. Und die haben ja sich zufällig gegenübergestanden, als du am vergangenen Wochenende vor Ort warst. Und es ist natürlich unmöglich, da jetzt am Sonntag noch eine Karte zu kriegen, oder? Ich meine, das ja. Derby ausverkauft.
Das ist richtig.
Bis auf den letzten Platz, da kommen wir jetzt nicht mehr rein, oder? Wenn man da jetzt einfach so zum Stadion fährt ohne Ticket, aussichtslos, oder?
Ist eigentlich aussichtslos und das war auch tatsächlich, ich habe immer dran geglaubt und ich bin dann mit Florenz rausgefahren nach Hütteldorf, so heißt das Viertel, Hütteldorf in Wien, das ist so im Westen tatsächlich so dieser Stadt. Also so ein bisschen weiter raus mit der S-Bahn fährt man so von Otterkring, so eine Viertelstunde nochmal. Und wir sind angekommen, das ist auch ein relativ kleines Stadion, 26.000 Leute, auch gar nicht so alt, also sind sie irgendwann umgezogen hin nämlich und jetzt spielen sie da im Allianzstadion und Rapid gegen Austria ist natürlich ein Derby, das heißt, das ist umkämpft, da mögen sich die Fanlager auch nicht so gerne. Das Ding war ausverkauft. Wir hatten aber die Information, fahrt's mal hin, vielleicht gibt's da noch Tickets, also ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht komplett ausverkauft ist. Das hat uns so ein Dude gesagt in so einem kleinen Fanshop in der Innenstadt. Und der auch meinte, dass beide Teams einfach grottenschlecht sind und deswegen werden da nicht so viele Fans sein. Und es stimmt ja auch, wenn man auf die Tabelle guckt, beide sind jetzt nicht so super weit oben platziert. Rapid stand sogar vor dem Spiel noch vor Austria, hatte aber diese Blamage, ich habe nochmal nachgeguckt, Rapid war es, die gegen Vaduz rausgeflogen sind übrigens. Und das waren alles so die Vorzeichen dieses Spiels. Wir also dahin dachten, vielleicht steht da der eine oder andere noch und verkauft seine Tickets irgendwie. Meistens ist ja so vom Stadion, dass da ein paar Leute stehen mit so ein paar Zetteln noch in der Hand. War leider Gottes nicht so. Wir sind da auf und ab getigert und haben keinen gefunden, der seine Tickets noch verkauft. Haben so ein paar Leute angequatscht und so, nee, sorry, sie haben selber Tickets und so. Und die Uhr lief runter, es war noch so 10 Minuten bis zum Anpfiff. Ich bin nochmal zu so einem Schalter gegangen, der außen am Stadion dran war und gefragt, ja, Tickets, gibt es irgendwie Restkarten? So, na, vielleicht müssen wir dann schon im Fanshop schauen, vielleicht haben die da noch welche. Und der Fanshop war direkt am Stadion. Und ich dann dahin gerannt, Florenz hinter mir her, und wir dann da rein in diesen Fanshop, ganz sterile Atmosphäre, wie immer in so einen Fanshops. Ein paar Leute lungerten da noch rum. Wie gesagt, wir hatten nur noch so knapp 10, mittlerweile nur 5 Minuten wahrscheinlich bis zum Anpfiff. Und ich fragte diesen Typ am Counter, habt ihr vielleicht irgendwie noch Restkarten? Wir wollen unbedingt rein und er so, boah, für welches Spiel denn? Ja, für das Spiel jetzt hier. Ach, für heute? So, ja, für heute. Und dann so, boah, ja, weiß ich nicht, guckt so in seinem Rechner. Und dann dachte ich schon so, okay, wenn du in deinem Rechner guckst, dann gibt es ja offenbar noch eine Möglichkeit, weil sonst würdest du ja sagen, es ist überhaupt nicht mehr möglich. Und hatte schon so leichte Hoffnung. Und dann meinte er so, ja, boah, 2 Tickets, wollt ihr irgendwie zusammensitzen? Weil das kriege ich auf gar keinen Fall hin. Und wir so, nee, scheiß drauf, einfach irgendwie 2 Tickets. Haben schon so das Geld gezückt. Und er rödelt dann auch rum, dann holt er seine Kollegin dazu und dann meinte er, ja, siehst du hier noch zwei zusammenhängende Plätze und so, weil ich zu übernachtet hatte, geguckt, ob er da irgendwie noch Plätze findet. Und da meinte er zwischen so, ja, habt ihr irgendwie, also wäre es für euch schlimm, wenn ihr irgendwie so Westkurve seid oder so, da wo die Fans sind? Wir so, nö, klar, mach, ne? Also Hauptsache wir kommen rein, so, ne? Und dann hat er da irgendwie ein bisschen rumgerödelt, druckt dann so zwei Tickets aus, legt die auf den Tresen und wir dann so, ja, was willst du haben? Also, nee, passt. Wie so, hä? Ja, nee, komm, passt. Nimm die einfach, geht ins Stadion. Und hat er uns ernsthaft zwei Gratis-Tickets ausgestellt für die Fankurve von Rapid. Das war so, also wir konnten unser Glück kaum fassen. Das war sau nett und das war auch so völlig, völlig random irgendwie. Aber es war echt krass nett und wir, okay. Und dann stellst du auch nicht mehr so viele Fragen, weil du denkst, okay, bevor du jetzt hier noch irgendwas, ne, passiert, schnell weg. Ja. Tickets genommen zum Gate, das natürlich komplett leer war, weil wir da schon drin waren. Und wir dann da schnell rein, ey, und dann fing dieses Abenteuer an, ey, das war unfassbar. Also wir dann da rein und dann ist es so, bei dem Stadion, du gehst dann erstmal so eine Treppe nach unten, bist dann quasi unter der Tribüne, die ist so eine hohe Tribüne sozusagen, wo dann nur Stehplätze sind. Und dann gehst du erstmal eine Treppe runter und gehst dann dafür so zwei Treppen so wieder so hoch und dann sind wir da so hoch und da flogen schon so Papierkügelchen runter, so grün und weiß, die Farben für den Rapid. Offenbar war da gerade eine Choreo zugange. Wir waren, wie gesagt, das war nur noch eine Minute bis zum Anpfiff oder so. Und wir kommen dann da hoch, diese Treppen, gucken nach oben und stehen wirklich genau in der Fanwand. Also es war wirklich, wir wurden erschlagen von der Menschenmasse. Da sind dann ja schon auch so, keine Ahnung, 5000 Leute mindestens oder so. Und wie so, oh fuck, ey. Und das war saueng. Und ehrlich gesagt war ich in so einem Block auch noch nie. Ostkurve war ich schon mal, aber das ist auch noch ein bisschen anders, finde ich. Da war das sehr gedrängt und sehr eng. Und dann sind wir da so rein, haben uns da so reingedrängelt, zu Freude von allen Leuten da natürlich. Und haben uns dann da irgendwie so ein Plätzchen da so mehr oder weniger gesucht. Boah, ey, und das, also ich sag mal so, da hättest du eine Sozialstudie machen können, unfassbar. Also die waren, da waren schon richtig viele harte Leute. Also, boah, auch unangenehm irgendwie so vom ganzen, das war ein relativ unangenehmer Vibe, muss man sagen. Also es war schon sehr so, sehr düster und finstere Mienen und alles nicht so, ich weiß nicht, irgendwie, ja gut, Fankurven sind ja oft so ein bisschen so hart, ne? Aber da hatte ich das Gefühl, die sind richtig hart hier. Die Jungs auch, waren auch durchaus einige Mädels am Start, so, also viele Frauen auch so da, aber schon eindeutig mehr Männer. Und die auch echt einen sehr, sehr toughen Eindruck gemacht haben. Und trotzdem denkst du dann so, okay, scheiße, wir sind jetzt hier, lass uns die Fans irgendwie so supporten auch und irgendwie so mitmachen. Und dann kamen aber auch so ein paar Gesänge so Richtung Austria. Natürlich war das ein Riesen, das war ein Derby, ne? Die sind natürlich total, hassen natürlich sich gegenseitig. Aber dann auch wieder so Tod und Hass Plakate. Dann irgendwie, das habe ich später auch erst gelesen, war irgendwie, wurde so ein Banner hochgehängt. Das siehst du ja auch alles nicht, wenn du in der Kurve stehst. Wo dann irgendwie so ein Austria-Fan gezeigt wurde, wo die dann irgendwie den so treten und so, also wie so eine Karikatur quasi so gezeichnet. Und irgendwie noch so ein Schweinekopf in Austria-Farben mit so einem Fadenkreuz drauf. Also wirklich richtig harte Symboliken. Und auch Fangesänge, die in die homophobe Richtung gehen. Und da denkst du dann auch schon wieder so, boah, ey, ich fühle mich hier echt so vom ganzen Vibe her nicht wohl. Ich find's krass, dass ihr hier das ganze Spiel über Stimmung macht, das haben sie echt gemacht so und irgendwie ist man ja trotzdem sozusagen dann auch in dieser Kurve und fühlt das so ein bisschen, aber so von den Leuten her, boah, und dann gab es auch noch so zwei, drei Szenen, wo die sich fast noch gegenseitig alle da geprügelt haben und so, also schon echt schwierig, muss ich sagen, sehr, sehr schwierig, sehr ambivalentes Verhältnis da bei diesem Spiel, ich meine, das war trotzdem ein Erlebnis, ne, es war völlig absurd alles, aber ja, also ist jetzt nicht so, glaube ich, der Verein, den ich in mein Herz schließen werde, von den Fans zumindest hier. Obwohl dann so ein Erlebnis natürlich irgendwie auch mal prägt so und irgendwie bindet an so einen Verein, wenn man das erste Mal so in so einem Stadion ist. Aber ja, es war völlig absurd. Und zweite Hälfte sind wir dann auch dann ein bisschen seitlicher sind wir so reingegangen in die Kurve und da war dann auch ein bisschen entspannter so vom Publikum auch, nicht ganz so hart. Und Anfang der zweiten Hälfte gab es auch noch so slightly Pyro-Action. Also da haben sie halt irgendwie, klar, Pyro abgebrannt, so, wird ja gleich nochmal Thema sein in dem Interview mit dem Fanforscher. Und das Krasse war, das hatten wir auch nicht so wirklich auf dem Schirm, sind dann sozusagen wieder runter, diese Treppe da runter, anstatt mit diesem Tunnel unten sozusagen, da stehst du so unterhalb der Kurve und plötzlich kamen da so 10, 12 Leute angelaufen mit so mit so gelben Sturmhauben auf, die gerade halt die Pyros abgebrannt haben und liefen da dann an uns vorbei, so ganz hektisch in die Klos rein, um sich diese Sturmmaske wieder abzunehmen, damit sie wollten wahrscheinlich erkannt werden, als sie die Pyros abgebrannt haben. Und das war so ein ganz merkwürdiger Moment auch und wir dann so, cool, Ja, gut, dann würden wir vielleicht den anderen Eingang eher nehmen. Ja, das haben wir dann gemacht und es war insgesamt, muss ich sagen, war es trotzdem krass spannend so und irgendwie auch ein Erlebnis, keine Frage, aber menschlich eher schwierig bis schlimm und ergebnistechnisch lief es für Rapid auch nicht so gut. Sie haben lagen relativ schnell hinten 0-2, das heißt, die Stimmung war dann auch schon scheiße. Dann sind sie nochmal rangekommen in der zweiten, haben sie auch deutlich besser gespielt. 1-2, aber am Ende haben sie es dann verloren, das Wiener Derby. Und stehen jetzt hinter Austria in der Tabelle. Ja, und mal sehen, wie das da so weitergeht. Das war die Story. Also es ist zwiespältig, muss ich sagen. Wirklich zwiespältig.
Ja, eine Basisgeschichte natürlich. Und auch mal interessanter, so im Herzen der Fankurve gestanden zu sein, auch mal eine Stimme zu hören aus dem Herzen. Und ja, ich meine, nächstes Mal vielleicht dann bei Austria in die Fankurve und dann gibt es das Doppelspitze Wien-Fazit mit Reiseempfehlungen für die ganze Familie. Und ja, also super, super spannend auf jeden Fall.
Ja, voll. Also muss sich jeder, glaube ich, selber mal ein Bild von machen, aber ich glaube, dass die Fanszene da bei Rapid schon, und ja, wie ist sie bei Austria, keine Ahnung, das würde ich auch gerne nochmal mit mir anschauen. Und sie haben jetzt am Wochenende wieder beide gespielt natürlich und Austria hat verloren zu Hause gegen Salzburg. Da kommen wir später vielleicht noch ganz kurz drauf oder jetzt gleich sogar, da habe ich auch noch eine kurze Geschichte nämlich zu, aber das noch ganz kurz. Und dann Rapid hat wieder verloren gegen den SV Ried auswärts und stehen jetzt in der Tabelle wirklich auf Platz 6, Austria auf Platz 5, sind beide wirklich weit abgeschlagen. Salzburg führt die Tabelle da mit 14 Punkten vor Austria in dem Fall jetzt an, aber nur ganz knapp vor Sturm Graz. Da sind es nur 2 Punkte Abstand, aber das läuft natürlich wieder auf den Titel von Salzburg hinaus, die da die Liga dominieren natürlich mal wieder.
Ja, Sturm Graz ist ja so ein Team, das man noch aus den Europapokalwettbewerben kennt. Ich finde, es ist so, also als es RB Salzburg noch nicht so in der Form gab, war das auf jeden Fall eines der bekannteren, prominenteren österreichischen Teams so in Europa. Und die Europapokalwettbewerbe haben ja auch wieder stattgefunden in der vergangenen Woche. Und ja, für die Bayern war es zum Beispiel sehr erfolgreich. Auch Union Berlin war erfolgreich. Also die deutschen Teilnehmer, nicht alle, aber einige, kommen da sehr gut durch die Gruppenphase. Wollen wir auf die Champions League gucken?
Die Champions League. Champions League. Können wir gerne machen. Ich habe nicht alles gesehen, aber wie hast du es verfolgt? Also ich habe Dienstag, habe ich mich ausführlich mit Dynamo Zagreb befasst. Das ist eine ganz kurze Anekdote dazu, weil ich bin auf dem Rückweg dann von Wien über den Bodensee gefahren, über Konstanz, habe da noch eine Freundin besucht und da haben wir dann eine Kneipe gesucht, die Dynamo zeigen, weil sie auch kroatische Wurzeln hat und dann sind wir tatsächlich in so ein leicht zwielichtiges Etablissement gekommen, das aber die Spiele gezeigt hat. Dann dachten wir, sie können auch Dynamo zeigen, haben dann aber erstmal gesagt, nee, sorry, können wir nicht, wir können hier nur die Konferenz zeigen. Und mittlerweile ist die Champions League ja auch so eklig aufgesplittet auf, du brauchst ja letztendlich ein DAZN-Abo, du brauchst ein Sky-Abo, du brauchst aber auch Amazon und du brauchst im Optimalfall auch noch, weiß ich nicht, keine Ahnung, noch einen vierten Sender oder so. Auf jeden Fall ist es super kompliziert aufgesplittet, weil zum Beispiel Dortmund wurde, glaube ich, nur bei Amazon gezeigt oder so und lief nicht bei DAZN oder nur bei Sky. Keiner weiß es. Es ist auf jeden Fall super kompliziert. Und auf jeden Fall wurde Dynamo dann halt, lief in der Konferenz bei DAZN, aber halt nicht in der Einzelverfügbarkeit. Und dann hat die Kellnerin da einen richtig schlauen Move gemacht und hat eine alte Setup-Box gefunden, oder das heißt alt, die hing da halt auch noch mit rum und konnte dann darüber das kroatische Pay-TV einschalten. Und das kroatische Pay-TV hat dann in der Einzelspieloption natürlich Dynamo auch gezeigt gegen Salzburg. Und dann konnten wir das da so leider ohne Sound, aber immerhin gucken in kompletter Länge. Und haben dann 1-1 nur gespielt, hatten super Chancen, hätten es eigentlich gewinnen müssen gegen Salzburg, ehrlich gesagt. Aber haben leider nur 1-1 gespielt, lagen hinten, haben sie noch Ausgleich gemacht. Und zwei kleine Anekdoten oder Gedanken zum Champions League nochmal. Also bei Salzburg fand ich extrem, dass der Trainer wurde während dieser Übertragung ungefähr gefühlt 100 Mal eingeblendet. Und das ist halt so ein krasser Schönling, der dann irgendwie die ganze Zeit gezeigt wurde und der 1-1 in dieses Red Bull-Imperium passt. Das ist so krass. Also der ist irgendwie, der hatte auch, warte mal, wie heißt der denn? Oh, ganz anstrengender. Matthias Jeißle. Mhm. Das ist ja auch ein Deutscher. Ja, stimmt, der hat auch mal gespielt früher. Wurde denn, der hat auch irgendwie auch so bei Naja, egal. Auf jeden Fall passt er mit seiner ganzen BWLer perfekter Stiefmuttersohn in dieses Imperium und wurde ungefähr 50.000 Mal gezeigt. Und das, naja, war so ein Sinnbild dafür. Und was ich, das kannst du vielleicht auch nochmal irgendwie dein Gefühl dazu sagen, aber wenn man The Zone guckt, habe ich mittlerweile echt das Gefühl, also ich finde es ein bisschen anstrengend. Also A, sind die immer sehr so, wollen immer so ultra cool sein in ihrer ganzen Optik und in ihrem Auftreten und reden dann auch immer so über, so weiß nicht, das war jetzt hier der Silencer, wenn da irgendwie ein Gegentor gefallen ist oder das absolute Lowlight und so. Also nutzen sie so Ausdrücke, wo ich denke, Alter, ihr könnt doch einfach normal reden. Ihr müsst nicht immer so eine affektierte, anstrengende Sprache benutzen. Und diese ganze Optik ist ja auch so ausgelegt darauf, dass es irgendwie sich abgrenzen soll und cool sein soll. Aber letztendlich ist es genau die gleiche Geldmacherei wie bei Sky. Du bezahlst so ein Abo mittlerweile auch 20 Euro. Und es ist halt nicht mehr so independent und cool, wie es vielleicht mal war. Und dann kann man das aber auch einfach akzeptieren und auch nicht sich immer noch ein abbrechen. Also weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand es irgendwie extrem anstrengend.
Ich weiß nicht, wie ich es finde, dass die zu zweit sind auch immer. Die haben ja immer den Experten quasi mit am Kommentatorenpult. Ich meine, bei Sky wird dann immer, Lodder wird dann mal zugeschaltet und kann dann so drei Sätze einmal sagen, wie er das jetzt hier gerade einschätzt, das Topspiel. Aber die sind bei The Zone ja, ich glaube, klassisch zu zweit. Und dadurch wird es auch manchmal so ein bisschen überladen. Ich meine, der Fußballkommentar hat ja durch das Fernsehen irgendwie auch so eine kleine Krise gehabt, weil man irgendwie sich gefragt hat, also der Radiokommentator hat ja wirklich die Aufgabe, das, was man nicht sieht, in die Ohren zu bringen. Im Fernsehen sieht man es ja, das heißt, man muss jetzt nicht, also die Aufgabe hat sich einfach verändert. Man muss als Fernsehkommentator einfach andere Dinge, dadurch entstehen auch manchmal so ein bisschen stille Momente, man kann auch die Atmosphäre so ein bisschen, die Atmosphäre im Stadion wirken lassen. Wenn du zu zweit bist, füllt sich das natürlich deutlich mehr und da ist ja irgendwie ja, dann hat auch einer dabei, der journalistisch unterwegs ist, einer, der eher vom Fußball kommt und die kappeln sich da manchmal so ein bisschen und haben dann auch so teilweise Insider, so ein bisschen Witze, die man nicht versteht, wenn man vor der Aufzeit oder vor dem Live-Event nicht dabei war, so habe ich das Gefühl. Dementsprechend, ja, ich bin da beide, ich finde es auch so ein bisschen anstrengend und die haben ja auch sehr viel American Football im Programm, die NFL, und da habe ich das Gefühl, dass sie so ein bisschen das auch so amerikanisieren oder so ein bisschen eventisieren, den Kommentar und nicht immer nur, weiß nicht, die Dienstleistung da am Fan nicht immer im Vordergrund steht.
Ja, also es ist halt so ein Phänomen, so, für mich ist es so ein bisschen diese Verhipsterisierung auch. Du sagst irgendwie Eventisierung, das ist glaube ich auch im Fall von Football und so, da wurde ja auch ständig irgendwelche Trailer eingefügt, ist es echt so. Und ich habe das Gefühl, das sind die alle so ein bisschen so hipstermäßig, weißt du, so das sind so Leute, die irgendwie, keine Ahnung, die nach Berlin kommen so, vom Dorf und dann irgendwie das alles so abfeiern, abkulten und so, weil Berlin so geil ist. So, ich meine, wir sind auch zugezogen, aber wir machen das ein bisschen anders. Wir sind da irgendwie auch schon länger dabei und das ist auch okay. Aber so, das ist jemand, der so gerade jetzt so nach Berlin kommt, so, das ist voll cool hier, Berlin und so ist der Zone, ey. Und dann nutzen die da immer irgendwelche, weiß ich nicht, so anstrengende, anstrengendes Vokabular. Nee, kommentiert einfach das Spiel und feiert euch nicht immer, inszeniert euch selber nicht so. Das ist das Ding. Inszeniert euch nicht selber, nehmt euch zurück und kommentiert das Spiel einfach normal, ohne euch mit irgendwelchen geilen Worten da immer irgendwie einen runterzuholen. Sorry für diese harte Wortwahl, das hat mich irgendwie ein bisschen genervt da irgendwie. Naja, ich hoffe, also ja, dass ihr könnt das einsortieren. Lass uns kurz den Champions-League-Spieltag einsortieren auch, das ist doch das richtige Stichwort. Gab sehr viele Unentschieden, habe ich das Gefühl, gerade so am Dienstag, ne? Ich glaube, das war auch so.
Ja, gab auf jeden Fall ein paar. Ich meine, Schachtar Donetsk holt einen Punkt zu Hause gegen Real Madrid. Leipzig gewinnt gegen Glasgow, der Pflichtsieg in der Gruppe, und bringt sich jetzt ein bisschen in Position. Also ich meine, die Leipziger haben ja eine durchwachsene Champions-League-Saison, sind jetzt auf Platz 2, aber nur einen Punkt vor Donetsk. Das wird so ein bisschen das entscheidende Spiel sein. Also erstens holen sie was gegen Real Madrid und zweitens müssen sie halt gegen Donetsk gewinnen. Dann sieht es ganz gut aus.
Aber interessiert dich das wirklich, was Leipzig international macht? Oder mir geht es völlig am Arsch vorbei. Mir ist es völlig egal, ob die da gewinnen, ob die da verlieren oder ob die nur, ich brauche das nicht. Ich finde das einfach, ich habe da überhaupt keinen Bezug zu. Ich bin da eher für Schachter natürlich, dass die dann noch nach vorne kommen. Auch wenn die vielleicht auch nicht so vom Vereinsumfeld her so geil sind oder so. Aber immerhin haben sie mit dem Krieg auch eine Situation, die nicht so einfach ist. Das supportet lieber Schachter, als jetzt irgendwie, mal abgesehen davon, dass ich in der Champions League eh emotional jetzt nicht so involviert bin. Aber ich finde so Leipzig, das ist ja genau die Gefahr, die ich sehe, wenn man immer wieder sozusagen sie in so einen normalen sportlichen Kontext einpflegt, dann macht man es einfach zur Normalität, dass die ihren Marketing-Bums da durchziehen können. Sorry, dass ich da mal kurz so reingehe, aber ich finde es irgendwie schwierig.
Ja, ich habe jetzt einfach, ich habe die FIFA 5-Jahres-Wertung für Deutschland da im Sinn gehabt und da zählen natürlich die Leipziger Punkte. Ja, also.
Aber auch da, die 5-Jahres-Wertung kann dir jetzt dafür noch wurscht sein letztendlich. Du wirst, also aktuell werden wir da eh nicht reingehen. Weißt du, was ich meine? Also, das ist ja auch so eine Sache. Aber
ja, das gut. Stimmt.
Naja, egal.
Ja. Wir werden hier nicht mehr der RB Leipzig Fan-Podcast werden, deswegen können wir da auch ruhig uns positionieren. Ja, Chancen sind, wenn Schachter gegen Leipzig, also ich meine, das wird das entscheidende Spiel um Platz 2 sein. Und dann hat Schachter auch vorgelegt mit einem Punkt gegen Real, das muss Leipzig dann erstmal auch nachziehen, denn sonst sieht es eventuell dann auch eh düster aus. Gehen wir mit den deutschen Teams weiter. Der FC Bayern, der mir auch emotional nicht besonders zugetan ist, oder dem ich emotional nicht besonders zugetan ist, vierter Sieg im vierten Spiel, habe ich vorhin schon erwähnt, Rekord aufgestellt, ich glaube 11 Siege in Folge in der Gruppenphase der Champions League. Also in die über vorletzte Saison reicht das zurück und stehen das mit 12 Punkten sicher in der nächsten Runde. Läuft besser als in der Liga.
Ja, läuft besser als in der Liga und das kann man auch für Liverpool sagen, wobei sie auch in der Champions League gestruggelt haben, aber da läuft es immerhin so, dass es so aussieht, als würden sie sich zumindest für die K.O.-Phase ganz gut qualifizieren. Dann gewinnen mit einem absurden 7:1 da in Glasgow gegen die Rangers. Da ist vor allen Dingen bei Mo Salah der Knoten geplatzt, der dann Hattrick geschossen hat in der zweiten Halbzeit. Und der jetzt ja auch, da kommen wir, vielleicht oder können wir eigentlich jetzt auch gleich kurz abhandeln, jetzt in der Liga getroffen hat gegen Man City, nämlich ganz spät und da einen überraschenden Sieg gefeiert hat, weil da hat man auch nicht unbedingt mitgerechnet, dass Liverpool Man City da schlägt, die ja tabellarisch sehr weit auseinander sind aktuell, weil es bei Jürgen Klopp nicht so gut läuft an der Anfield Road. Hast du das eigentlich mitbekommen, dass er hat sich mit Didi Hamann angelegt? Ach, es gab da so, ja, das ist auch ein legendärer PK-Ton, den können wir nächste Woche vielleicht mal raushauen. Er hat irgendwie gesagt, also Didi Hamann wurde irgendwie sich geäußert, wurde wahrscheinlich gefragt, ob er mal kurz dazu was sagen kann, auch als Liverpool-Legende und so. Und hat dann irgendwie so ein paar Tipps sozusagen aus der Ferne gegeben und das hat Jürgen Klopp gar nicht gefallen. Dann wurde in der PK darauf angesprochen, was er zu Didi Hamann sagt und er so, oh wow, Didi Hamann, yeah, he's a really good source, yeah. Very well respected everywhere. Und also richtig ihn so einen mitgegeben und war so richtig in der, ja, naja, schicke ich dir nachher mal, kannst du dir mal angucken. Also auch sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Ach ja, ja, also für Liverpool läuft es in der Champions League ganz okay auf jeden Fall und für wen es noch besser läuft in der Gruppe, das ist ja die Überraschung eigentlich auch, dass Neapel da so vorweg marschiert mit 12 Punkten, also auch komplette Punkteausbeute und einfach auch jetzt wieder 4-2 da Ajax abbügeln. War ein bisschen knapper als im Hinspiel, aber auch da wieder Giacomo Raspadori getroffen und Kvaratskhelia, das kannst du besser aussprechen. Da hast du ja ein bisschen bist du in die Sprachschule gegangen. Sag nochmal, wie heißt der? Der Quietscher?
Der heißt Quietscher Kvaratskhelia.
Ja. Ja. Vielen Dank. Georgien, genau, ja auch. Ja. Wahnsinnige Karriere.
Wird schon Quaradonna genannt in Neapel, in Anspielung an eine Vereinslegende, Diego Maradona. Und ja, also den hatten wir irgendwie früh auf dem Schirm, gerade weil du auch in Neapel vor Ort warst und ich mit dem Verein da so ein bisschen auseinandergesetzt hast. Wir sind ja kleine Neapel-Fans geworden und das ist auf jeden Fall einer, den man auf dem Zettel haben muss. Der wird, ich meine, der macht gerade schon Karriere. Ich meine, Neapel ist auch keine kleine Hausnummer in Europa und es ist Wahnsinn, was der da auf den Flügel zaubert. Also jetzt ein Tor vorgelegt, eins selbst gemacht per Elfmeter. Das ist also seine Durchbruchssaison gerade und mal schauen, wo es den noch so hintreibt. Georgier, also Georgien ja auch immer eine Nationalmannschaft, die immer so auch ein, zwei Stars oder zumindest viele Bundesligaspieler auch hatte, auch ja Hertha-Spieler, Kobi Jaschwili zum Beispiel, Jaschwili auch und das ist auf jeden Fall jemand, den man auf dem Zettel haben soll. Neapel, wahnsinnig starke Champions-League-Saison und auch in der Serie A stehen sie gut da. Ansonsten kriselt, wir haben es schon angesprochen, bei Leverkusen 0:3 gegen Porto. Also auch unter Xabi Alonso klappt es da gegen Porto nicht besser. Und das sieht langsam düster aus, dann noch Platz 3 zu erreichen wenigstens. Ich meine, noch sind sie auch nur 3 Punkte hinter Platz 2, aber trotzdem wird es wahrscheinlich für Leverkusen nichts werden mit der K.O.-Phase.
Ja, voll. Also auch Frankfurt hat Probleme, ne? Die sind jetzt auch nur auf Platz 4 aktuell, ist ein bisschen enger. Gut, Leverkusen hat auch noch Chancen, auch nur ein Punkt auf Platz 3, Atletico, oder? Also die Gruppe ist sehr eng noch. Frankfurt muss sich ranhalten, haben jetzt verloren gegen Tottenham, 2-3 in Tottenham, die jetzt die Tabelle anführen, aber da ist noch sehr viel, ja, da ist noch alles drin in der Gruppe auf jeden Fall. Noch bei zwei ausstehenden Spielen kann Frankfurt das noch machen, sich vielleicht sogar noch irgendwie in die Europa League bringen da auf Platz 3, das wird man sehen. Und auch Barcelona, die ja mit Lewandowski eigentlich ganz gut in die Saison gestartet sind. Jetzt haben sie das El Clasico verloren gegen Real 0-2 und auch davor nur 3-3 gegen Inter gespielt. Lewandowski rettet sie da in allerletzter Sekunde. Also auch Barca ist nicht auf Kurs K.O.-Runde, sondern eher auf Kurs Europa League. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt in der Gruppe gedacht, dass Inter sich da durchsetzt auf Platz 2. Aber auch da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Aber ich würde auf jeden Fall, das dürfen wir ja machen, für die Champions League würde ich jetzt gerne den Neapel, also Neapel sozusagen ist jetzt mein Favorit hier und mein Team der Champions League-Saison. Also die werden da auf jeden Fall auch weit kommen, glaube ich, und vor allen Dingen haben sie jetzt meinen Fansegen hier.
Der Leon Ginzel-Segen ist schon mal was wert.
Ja.
Und ja, Borussia Dortmund vielleicht zum Abschluss mit einem 1-1, nur muss man vielleicht sagen, gegen Sevilla, hatten ja das Hinspiel gewonnen und die haben jetzt nur einen Punkt, trotzdem immer noch ein solider Platz 2, sollten sie sich eigentlich nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Mit einem Sieg gegen Kopenhagen kann man das schon safe machen auf jeden Fall und dann muss man gegen Manchester City mal gucken, was da zu holen ist. Aber ja, also gemischte Gefühle aus deutscher Sicht. Dennoch eigentlich ganz gut vertreten noch in der K.O.-Runde.
Ja. Gemischte Gefühle. Da, 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 da. Das könnte auch so ein Song sein. Ich habe gemischte Gefühle. Und das schon den ganzen Tag. So, europäisches Parkett. Wollen wir noch kurz, sorry übrigens gerade für meine Eruption hier, aber das war, irgendwie hat mich das ein bisschen, ja. Muss ja auch mal sein. Europa League, ganz kurz vielleicht nur, weil wir haben ja gleich noch hier so ein schönes Interview, was auch eine gewisse Länge hat, mit dem Fanforscher Harald Lange von der Uni Würzburg zum Thema Fangewalt. Und da gab es ja einige Spiele, vor allen Dingen auf dem europäischen Parkett, die im Fokus standen der letzten Zeit, nämlich auch der Pyro-Exzess der Union-Fans da gegen Malmö im Hinspiel. Jetzt gab es das Rückspiel, haben sie ganz knapp gewonnen, Elfmeter relativ spät durch Knoche. Das heißt, die halten sich da weiter im Rennen, dass sie dann doch weiterkommen in der Europa League. Aber auch das ist ein Thema und natürlich auch Freiburg, klammern wir vielleicht kurz aus, haben 4-0 gegen Nantes gewonnen, sind weiterhin richtig gut unterwegs, auch europäisch, sind da locker vorneweg mit 4 Siegen in 4 Spielen. Also das ist eine super, super Schnitt, natürlich der beste, den du haben kannst, logischerweise. Aber Conference League, die Kölner verlieren gegen Partizan. Und das war natürlich auch eines der dunkelsten oder dunkleren Kapitel, sagen wir mal so, der letzten Zeit im Thema Fan-Ausschreitungen, war ja das Ding gegen Nizza. Ne? Das hast du auch aufgegriffen mit dem Fanforscher.
Genau, da haben Harald Lange und ich auch drüber gesprochen. Also ich meine, es gab so zwei Partien, die besonders für Furore gesorgt haben, Köln-Nizza und Frankfurt-Marseille. Das sind und natürlich Union-Malmö. Das sind die drei Spiele, die da hauptsächlich zur Sprache kommen werden im Interview. Und ja, die Kölner haben zu Hause verloren gegen Partizan, ärgerlich 0-1 und verlieren jetzt auch das Rückspiel in Belgrad mit 2-0. Also da sieht es für Köln gerade aktuell nicht so gut aus. Ich meine, sie haben einen ganz guten Start hingelegt und riskieren jetzt das zu verspielen. Sind aktuell auf Platz 3, aber es ist auch noch mit Nizza ein Punkt, trennt die nur sehr, sehr eng. Also da ist auch in den letzten beiden Spielen noch alles drin. Dennoch, herber Dämpfer für Köln, weil ich glaube, die waren echt genervt nach dem Hinspiel gegen Belgrad und wollten da im Rückspiel einiges wieder gut machen. Das hat halt nicht geklappt.
Haben auch Glück, dass Nizza da verliert im Parallelspiel, ne? Sonst wäre es jetzt auch schon deutlicher gewesen. Also Nizza verliert zu Hause gegen Slowako. Das ist schon auch nicht so das Ergebnis, was man da vielleicht erwartet hätte. Also Glück für Köln. Damit haben sie noch Chancen. Und unser FC Vaduz, den wir natürlich auch verfolgen, der muss so langsam wie die Segel streichen wahrscheinlich. Unser sympathischer Club aus Liechtenstein verliert gegen Dnipro aus der Ukraine. Und ich war gar nicht so weit weg, als ich dann Konstanz war von Liechtenstein, habe ich dann festgestellt. Habe kurz überlegt, ob ich nochmal rüberfahre und mir Vaduz mal anschaue. Aber habe es dann einfach aufgrund der Zeit nicht geschafft. Gut, aber auch das übrigens auch wieder so ein Thema, ne? Dniepro spielt da gegen Vaduz international und ein paar Tage vorher wird die Stadt bombardiert. Also das ist auch unfassbar, dass das nach wie vor so parallel alles läuft. Also es ist alles, naja.
Ja, schwierige Zeiten, auch was die Doppel- und Mehrfachbelastung vieler Vereine angeht. Die Hertha hat sich da ja relativ gut aus der Affäre gezogen. International sind wir nicht dabei und auch im DFB-Pokal hat ein Spiel gereicht. Wir waren ja vor Ort in Braunschweig. Für die Braunschweiger und viele andere geht es kommende Woche in die zweite Pokalrunde, Leon. Da sollten wir auch einen Blick drauf werfen. Was ist denn dein Highlight-Spiel? Hast du da einen Favoriten?
Ja, morgen geht es ja
HSV vielleicht?
Ja, morgen geht es ja schon los tatsächlich. Das ist wieder, geht rapide hier weiter. Und ja, Leipzig HSV, ja. Also das ist natürlich das Duell der beiden Sympathieträger. Aber naja, also es gibt irgendwie nicht so die Knallerdinger, das haben wir, glaube ich, schon damals bei der Auslosung gesagt, aber so ein paar ganz interessante Spiele. Also zum Beispiel Braunschweig tatsächlich gegen Wolfsburg ist natürlich ein Derby-Charakter.
Ja.
Und das wird, glaube ich, allein deswegen schon mal spannend. Und dann haben wir so ein paar tabellarisch ganz interessante Geschichten. Duell Zweite gegen Erste Liga, nämlich zum einen Darmstadt, die jetzt ja relativ weit oben stehen in der zweiten Liga. Sind sie Tabellenführer oder Zweiter? Ich weiß gerade nicht.
Tabellenführer, ja.
Ja, das wird unangenehm für Gladbach. Das wird morgen Abend, glaube ich, eins der Spiele, wo es am engsten zugehen könnte. Mal abgesehen vielleicht vom, obwohl du Hoffenheim gegen Schalke, das hatten wir ja erst in der Liga, lustigerweise, treffen natürlich auch zwei Bundesligisten aufeinander. Aber ich glaube, so Darmstadt gegen Gladbach, das ist, glaube ich, so ja, von der Formkurve her spannend. Und auch Hannover gegen Dortmund, weil Hannover in der zweiten Liga nämlich auch ganz gut drauf ist. Seit langem mal wieder. Mhm. Tabellenfünfter.
Auch.
Und ja.
Wenn wir ein Auge auf Maxi Bayer haben bei Hannover.
Das ist richtig.
Das Kirchmöser Urgewächs. Und auf jeden Fall, ich finde auch so ein Spiel, Waldhof Mannheim, Nürnberg, finde ich einfach, da klingt so 90er Jahre Bundesliga. Ich meine, dass Waldhof Mannheim so ein bisschen ein vergessener Ex-Bundesliga ist. Finde ich immer schön. Das sind ja zwei, also so zwei Teams, die einfach auch eine Tradition haben, Vergangenheit und das einfach, das klingt einfach toll. Was dann spielerisch bei rumkommt, ist die Frage. Aber namhaft, also so, ja, nominell immer tolle Duelle auch im Pokal. Und ja, dann finde ich am Sonntag, hätte ich fast gesagt, am Mittwoch, übermorgen, Freiburg-St. Pauli. Da finde ich es eigentlich schade, dass einer von den beiden gehen muss, weil ich finde, das sind beides Teams, mit denen ich zu den Sympathien habe. Freiburg natürlich Favorit, aber St. Pauli jetzt den HSV geschlagen. Auch spannend.
Ja, extrem spannend. Und ich glaube, die Polizei in Baden-Württemberg ist ein bisschen nicht ganz so wie in Hamburg drauf. Und zum einen ist es auch ein Duell, was natürlich nicht so aufgeladen ist wie das Hamburg-Derby. Also das sollte da hoffentlich friedlicher zugehen. Aber sonst sind es halt wirklich so ganz viele so Partien. Also auch Augsburg gegen Bayern, das ist auch so ein Ding. Ist so ein Bayern-Derby natürlich. Und irgendwie auch dadurch schon irgendwie ein bisschen spannend. Augsburg hat ja auch die Bayern geschlagen in der Liga, ne? Also darf man auch nicht vergessen. Aber irgendwie ist es trotzdem so, das hast du halt in der Bundesliga auch schon, das Duell. Warum soll ich das? Das ist halt so ein bisschen lame, dass es dann nochmal so kommt im Pokal. Gut, kannst du die Auslosung nicht beeinflussen, aber da würde man sich manchmal so ein bisschen mehr Abwechslung wünschen, glaube ich. Das ist so das Ding. Und ja, deswegen ist diese Runde irgendwie so ein bisschen langweilig, habe ich das Gefühl. Aber ja, vielleicht werden da auch dann die Überraschungen kommen und wir werden eines Besseren belehrt. Who knows? Werden wir sehen. Auf jeden Fall ist eins klar, der Pokal lebt natürlich auch da wieder von den Fans. Und von der Unterstützung haben jetzt auch ziemlich einen dichten Terminkalender alle Fans aktuell. Wir merken es ja selber auch. Also da sind echt viele Spiele noch, klar, weil die WM vor der Tür steht und das alles muss abgehandelt werden. Ist ja völlig klar, ne? Weil ist halt so, ne? naja, genau. Und das ist ein anderes Thema, das werden wir nochmal zu Genüge dann Richtung Katar dann auch thematisieren. Aber ja, wollen wir übergehen und das ist dann
auf jeden Fall
gerne deine Aufgabe, Henning, nochmal einzuführen in das Interview, denn du hast es geführt.
Der enge Terminkalender ist da auf jeden Fall auch ein Stichwort, weil ich meine, die Vereine sind am Limit, die Spieler sind am Limit, die Fans sind auch am Limit und ja, mit Harald Lange von der Uni Würzburg habe ich heute gesprochen über eben diese Fans und warum sie auf der einen Seite den Fußball prägen, warum die Fangesänge, warum nicht, aber die Fangesänge sind wahnsinnig wichtig. Auf der anderen Seite kommt es immer wieder zu Ausschreitungen, Gewaltexzessen, Pyrotechnik und wie man da am besten unterscheidet, worauf es da ankommt und wie die Forschung auch drauf blickt, die Wissenschaft, das hört ihr jetzt in einem sehr, sehr spannenden, wie ich finde, Interview. Und dabei geht es um Jugendkultur, es geht um Pyrotechnik, es geht um Polizeigewalt und es geht darum, wie man das alles vielleicht lösen kann, wo da in der Politik, aber auch in der DFL, beim DFB und der UEFA Ansätze sein könnten, da zu helfen und was auch so eine WM in Katar damit zu tun hat und eben der enge Spielplan. Dabei viel Spaß. Wir, Leon und ich, verabschieden uns an dieser Stelle. Kommt gut in die Woche, durch die Woche und dann hören wir uns in der nächsten Woche oder am Ende dieser Woche vielleicht sogar mal schauen mit Impressionen aus dem Olympiastadion.
Stimmt.
Und einem hoffentlich erfolgreichen Spiel gegen den ersten FC Schalke 04 aus Gelsenkirchen.
Ja, das wird interessant. Also ja, müssen wir nochmal gucken, wie wir das dann machen mit der Folge, wenn wir die rausballern. Spätestens ja am Montag, ihr kennt das, entweder Sonntag oder Montag kommen wir immer zu euch in die Wohnzimmer, in die Küchen, in die U-Bahn, S-Bahn, wo auch immer ihr uns hört. Wir freuen uns sehr, dass das nach wie vor so und mit immer größerer Fanbase hier geschieht. Wenn ihr auch das mögt, gerne das Abo dalassen bei Spotify, das Abo dalassen, das ist ja auch richtig schlimm. Uns abonnieren und eine kleine Bewertung dalassen. So rum. Da würden wir uns freuen. Kurz, und jetzt viel Spaß mit dem Interview.
Genau.
Harald Lange und Henning Schneider jetzt hier im Interview. Und wir hören uns dann entweder Ende dieser oder Anfang nächster Woche wieder.
Genau. Macht's gut.
Bis dann.
Ciao. Ciao.
Harald Lange, mein Name, Professor für Sportwissenschaft am Institut für Sportwissenschaft an der Universität in Würzburg. Ich bin einerseits Bewegungsforscher, Sportforscher, andererseits aber auch Fußball- und Fanforscher und habe in dieser Funktion vor nunmehr 10 Jahren das Institut für Fankultur gegründet, eine Einrichtung, in der wir mit verschiedenen Leuten interdisziplinär, zum Teil auch international, Fragen des Fußballs, also gesellschaftlichen, kulturellen Fragen des Fußballs im Allgemeinen, aber fanbezogenen Fragestellungen im Besonderen nachgehen und das Ganze auch sehr vernetzt tun. Wir haben da Kollegen aus Singapur, aus den USA, aber auch aus ganz Deutschland dabei. Sehr viele Doktoranden, Qualifikanten, die bei uns ihre Bachelor- und Masterarbeiten schreiben, die auch alle über unser Seminar mit dem Titel "Welchen Fußball wollen wir?", das wir seit 2020 als Zoom-Seminar offen anbieten für alle Interessierten, teilnehmen und ja unser Institutsleben bereichern.
Sie sagen, Sie sind international vernetzt dabei. Ist so ein Institut denn einzigartig oder gibt es Institute dieser Art auch in anderen Unis in Europa und Deutschland und der Welt?
Also bislang ist das, was wir machen, als Institution einzigartig. Das ist so in anderen Ländern noch nicht vorhanden, in Deutschland auch noch nicht vorhanden. Und das Besondere an unserer Arbeit ist eben, dass wir uns interdisziplinär austauschen. Das heißt, bei uns arbeiten einerseits Wirtschaftswissenschaftler, aber auch Soziologen, Psychologen, Germanisten und eben Sportwissenschaftler mit. Und mein Zugang ist eben ein sportwissenschaftlicher Zugang. Das heißt, ich frage zuerst aus einer sportbezogenen Perspektive heraus und auch da gehe ich tendenziell sozial- und kulturwissenschaftlich vor.
Jetzt gab es ja vor, ich würde sagen so grob, fast 20 Jahren, kann man sagen, so ein Wechsel von dieser Hooligan-Szene der 90er Jahre, frühen 2000er Jahre hin zu dieser Ultraszene, die jetzt gerade vorherrscht in den Fankurven und gerade in Bezug auf gewalttätige Krawalle immer wieder in den Schwerpunkt, im Fokus der Medien rückt. Wie würden Sie sagen, wo stehen wir gerade? Was für eine Entwicklung gab es in der Fanszene und wie ist da gerade so der Stand?
Ja, also die Fankultur und die verschiedenen Fanszenen, insbesondere in Deutschland, sind seit ganz, ganz vielen Jahren in Bewegung. Das heißt, die Fankultur ist niemals gleich, ne, und die unterscheidet sich von Jahr zu Jahr zur vorangegangenen Fankultur. Sie entwickelt sich. Und wie Sie eben schon sagten, haben wir seit einigen Jahren mit den Ultras die Gruppe, die die Fankultur, das Bild nach außen dominiert. Das liegt zum Teil auch daran oder ganz wesentlich daran, dass sie für den Support in den Stadien verantwortlich sind, dass sie Choreografien einstudieren und dass sie sich auch ein Stück weit selbst inszenieren in ihren Choreografien und in ihrem Support. Also sie nehmen sich innerhalb des Fußballzirkus für sehr, sehr wichtig. Und was man auch sehr gut beobachten kann, seit dem Aufkommen dieser Ultrabewegung haben wir auch zusehends ja das Aufkommen einer ja kritischen Protestbewegung im Fußballstadion zu beobachten. Das heißt, über die Ultras, über die aktiven Fanszenen werden seit einigen Jahren wirklich ganz, ganz viele kritische Noten in Richtung DFB und DFL transportiert. Und anfangs war das vorwiegend zu Themen, die jetzt die Fanrechte, Fanbelange konkret betreffen, wie das Stichwort Montagsspiele, die Zerrissenheit des Spieltags, dagegen wurde protestiert, aber auch Ticketpreise, Fanrechte, all solche Dinge werden dann oftmals auch in gut koordinierten Aktionen innerhalb der verschiedenen Fangruppen öffentlich gemacht. Und diese Entwicklung ist in den letzten Jahren so weit fortgeschritten, dass auch sportpolitische und allgemeinpolitische Themen aus der Kurve heraus in die Gesellschaft quasi eintauchen und dort zum Thema gemacht werden.
Ist das auch ein großer Unterschied zur Hooligan-Szene, sagen wir, der 90er Jahre, dass, dass es da um andere Themen ging? Kann man die beiden Gruppen überhaupt vergleichen? Also man hat das Gefühl, dass die Ultras die Hooligans abgelöst hätten. Meine Frage wäre, sind diese beiden Gruppen überhaupt vergleichbar? Und ist es bei den Ultra-Gruppen vielleicht schwieriger, die Abgrenzung zu treffen zwischen engagierten Fußballfans und gewaltbereiten Fußballfans?
Den Übergang von der dominierenden Hooligan-Kultur der späten 90er Jahre hin zur aufkommenden Ultrabewegung, die kann man sich jetzt nicht oder sollte man sich jetzt nicht so als Staffelstabübergabe vorstellen. Da gibt es auch keine fließende Bewegung in dem Sinne, sondern das ist in der Tat ein ganz neues Phänomen, was wir so seit den beginnenden 2000er Jahren da beobachten können. Und das hat eben auch zu einer ganz anderen Kultur im Fußballstadion beigetragen.
Das heißt, die Choreografien, wie wir sie heute kennen, sind dann auch Teil dieser Bewegung oder Folge dieser Bewegung?
Genau, das gehört zum Selbstverständnis der Ultrabewegung mit dazu, ne, dass sie sich da selbst inszenieren, dass sie den Support organisieren und dass sie auch für sich beanspruchen, die eigentlich wahren Fans zu sein, die nach dem 24-7-Prinzip agieren. Das heißt, sie sind dann Fußballfan eines Clubs den ganzen Tag, 24 Stunden lang, die ganze Woche, 7 Tage lang. Und das ist schon etwas sehr, sehr Besonderes, was sie auch für Wissenschaft total interessant macht. Ich als Sportpädagoge, der sich sehr viel mit Bildung und Bildungstheorie befasst, habe dann auch ein besonderes Interesse, dahingehend zu schauen, wie sieht das eigentlich mit der Bindung aus? Ne? Wo kommt die Bindung eigentlich her, mit der sich diese Menschen an ihren Verein binden, mit der diese Menschen ihren leidenschaftlichen Support organisieren und mit der diese Menschen ihren Fan-Alltag organisieren, der ja, oder überhaupt ihr Lebensalltag, der ganz, ganz wesentlich durch das Fansein bestimmt ist, aber, und das lässt sich auch sehr gut beobachten, dann in irgendeiner Lebensphase dann auch abebbt und irgendwann auch verloren geht und dann machen sie eben Platz für die nachwachsende, neue Ultra-Generation. Und da können wir beobachten, dass das so mit Anfang, Mitte 30 häufig der Fall ist, dass die ersten Ultras dann abwandern. Und das liegt oftmals an biografischen Ereignissen wie Hausbau, Familiengründung, Beruf, all solche Dinge. Die spielen da eine Rolle.
Also es ist eine relativ junge Bewegung, kann man eigentlich sagen.
Ist da viel genau, man kann sogar sagen, die Ultrabewegung ist derzeit die dominante Jugendkultur, ne, die einen enormen Anreiz auslöst, eine enorme Sogwirkung in die Jugendkultur hinein wirkt, wo sich Jugendliche angezogen werden. Gerade in einer Zeit, und das haben auch verschiedene Jugendstudien in den letzten Jahren sehr eindrücklich gezeigt, wo die nachwachsende Generation eigentlich so ein bisschen mehr auf Uniformität aus ist. Ne? Alle wollen gleich sein, niemand will so wirklich auffallen. Das ist eine Änderung im Vergleich zu früheren Jugendkulturen. Und da wirken die Ultras in ihrer Geschlossenheit, in ihrer Dominanz, aber auch in ihrer Männlichkeit, in ihrer Lautstärke, in ihrer Kreativität auf viele Jugendliche absolut anziehend. Und da ist es sehr attraktiv, dort mitzumachen, um gewissermaßen eine Gegenbewegung zu begleiten, wo man zeigt, wer man ist, wo man seine Meinung sagt und wo man als Gruppe stark, im wahrsten Sinne des Wortes, im Stadion auftreten kann.
Was würden Sie sagen, woher kommt die Begeisterung für den Verein? Ist das eine Sache, wo man geboren ist, wo man aufgewachsen ist? Erbt man das von den Eltern, von anderen Familienmitgliedern, die Fans sind? Also was sind da die großen Faktoren, für welchen Verein man sich quasi entscheidet, in Anführungsstrichen?
Ja, diese Frage ist in mehrerlei Hinsicht total spannend. Einmal, weil die Frage, für welchen Verein entscheide ich mich, die ist zum Teil so zu beantworten, dass ich diese Entscheidung, glaube ich, gar nicht so bewusst und rational treffe, so nach dem Motto, ich gucke mir die Tabelle an und naja, wem ordne ich mich dazu? Das geschieht natürlich bei ganz vielen, deshalb haben wir zurzeit auch sehr viele Bayern-Fans, weil die Kinder das dann toll finden, ich nehme die Mannschaft, die immer gewinnt. Aber darüber hinaus wirkt quasi das Umfeld, ne? Einmal das familiäre Umfeld, aber auch dann das Umfeld der Freunde, wo man dann mitmacht und zum Teil auch nachmacht. Aber wir kennen auch ganz viele Beispiele, wo dann eben die Kinder genau das Gegenteil machen. Das heißt, wenn der Vater oder die Mutter BVB-Fan ist, ne, dann werden Kinder unter Umständen bewusst Bochum-Fans oder Schalke-Fans oder sogar Bayern-Fans, je nachdem. Da ist alles möglich, aber tendenziell kann man schon sagen, dass das familiäre Umfeld ganz, ganz maßgeblich prägt und dass viele Kinder das ihren Eltern nachmachen. Und als zweite Instanz enorm wichtig ist eben die Peer Group, der Freundeskreis, das soziale Umfeld in der Schule, was dann dafür garantiert, dass man in diese oder jene Richtung sich orientiert.
Würden Sie sagen, also ich finde, man kann das Gefühl entwickeln, dass sich eine gewisse Eskalierung der Gewalt in den letzten Jahren im Fußball-Fantum etabliert hat. Würden Sie sagen, es ist mehr geworden? Nimmt man es mehr wahr? Also klar, es sind auch gewalttätige Eskalationen aus den 90ern bekannt. Dennoch habe ich das Gefühl, dass die so gerade die Krawalle so um Spiele herum, gerade in den europäischen Wettbewerben zugenommen haben. Würden Sie sagen, es hat eher zugenommen oder ist es gleich geblieben, weniger geworden, vielleicht sogar friedlicher?
Das kann man unterschiedlich beantworten, diese Frage. Das Erste, was man feststellen muss, die Bedeutung des Fußballs hat in den letzten 10, 20 Jahren, also eher 20, 30 Jahren, enorm zugenommen. Also spätestens seit der WM 2006 hier in Deutschland ist der Fußball in der Mitte der Gesellschaft als Thema, als Unterhaltungsthema, als Erzählthema, als Gesprächsthema angekommen. Und seitdem ist es schick, quasi für jeden dort mitzumachen, gewissermaßen einen Fuß im Fußball drin zu haben, regelmäßig ins Stadion zu gehen und irgendwo an der Garderobe auch einen Fanschal aufzuhängen. Das gehört jetzt zur Ausrüstung mit dazu, ganz selbstverständlich. Und dadurch ist natürlich auch der Zulauf in den Stadien, die Nachfrage nach Tickets enorm angestiegen. Viele Stadien sind die gesamte Saison über nahezu oder sogar komplett ausverkauft. Das heißt, es gehen wesentlich mehr Menschen ins Stadion. Und wenn man diese Masse sieht, dann fallen die Zahlen, beispielsweise die vorhandenen Zahlen zu Opfern von Gewalt, vergleichsweise überschaubar aus. Das heißt, die Zahlen sind in den letzten Jahren absolut gesehen hier und da angestiegen. Gleichzeitig relativ gesehen, parallel zum Anstieg der Zuschauerzahlen und Massen insgesamt, sind sie allerdings gesunken, sodass man daraus schließen kann, aus den offiziellen Zahlen der Polizei, dass man daraus schließen kann, das Gewaltproblem bekommen wir zusehends in den Griff. Und gleichzeitig passiert es dann aus unterschiedlichsten Gründen, in unterschiedlichsten Kontexten trotzdem immer wieder, manchmal auch völlig unerwartet, dass es zu Prügeleien, dass es zu Übergriffen, dass es sogar zu Verfolgungen und so weiter kommen kann. Und das heißt, man kann daraus schließen, so eine Gewaltsache ist niemals vollends abgeschlossen und verstanden nach dem Motto, okay, das machen wir nicht mehr, sondern jede nachwachsende Fangeneration muss das von Neuem lernen. Und das ist in der Tat eine herausfordernde Bildungs- und Lerngelegenheit, sich einerseits dieser überkochenden Emotionalität und Leidenschaft vollends hingeben zu wollen und gleichzeitig aber auch die Grenzen zu wahren, die Grenzen zu achten, an denen ich dann quasi die Sphäre des anderen überschreite und Gewalt ausübe. Das ist ein ganz, ganz sensibler, nicht selbstverständlich zu lernender Bildungsentwicklungsprozess und den muss jede Generation von Neuem lernen. Und da helfen dann Beispiele von Eskalationen und die Schlüsse, die man damals daraus gezogen hat aus vergangenen Spielzeiten, die helfen dann vergleichsweise wenig. Die können aber als Mahnung quasi im Raum stehen und man kann daran orientiert Fallarbeit betreiben, mit den Fangruppen und sie dafür eben sensibilisieren. Denn trotz aller Leidenschaft, trotz aller Emotionalität und aller Rivalität wollen am Ende des Tages alle Fans das Gleiche. Das heißt, sie wollen wieder sicher und unversehrt nach Hause kommen und wollen Spaß an diesem Fußballerlebnis haben, auch in den Stunden nach Spielabpfiff.
Welche Rolle spielen dabei internationale Spiele? Man hat das Gefühl, dass die Gewalt bei Europapokalspielen deutlich leichter eskaliert. Hat es vielleicht damit zu tun, dass man in einem fremden Land sich vielleicht also anders auch dann benimmt, als wenn man jetzt in der Bundesliga zum Auswärtsspiel fährt? Welche Rolle haben auch, spielen die Vernetzungen innerhalb von Europa? Es war jetzt zum Beispiel besonderes Aussehen, hat das Spiel des FC Köln in Nizza gesorgt, als es da auf der Haupttribüne zu Ausschreitungen kam und zu gewalttätigen Krawallen, wo Augenzeugen berichten und auch der Recherche von der Sportschau zum Beispiel nach auch Pariser Fanclubs, auch ein verbotener Pariser Fanclub zugegen gewesen sein soll, ein Ultra-Club oder eine Ultra-Vereinigung und auch Dortmunder Fans, das quasi aus zwei deutschen Städten und einer vielleicht mit Nizza rivalisierenden französischen Stadt Fangruppierungen sich versammelt haben dort und gemeinsam dann auch für diese gewalttätige Stimmung gesorgt haben. Also welche Rolle spielt auch die europäische Vernetzung und gerade dann Europapokalspiele in diesem Zusammenhang?
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, die ich in zwei Richtungen beantworten muss. Die eine wäre so eine allgemeine Antwort nach dem Motto, was ist auf europäischer Ebene eigentlich los? Und mit Blick auf die letzten Spiele mit deutscher Beteiligung fällt natürlich eindeutig auf, dass ganz offensichtlich im französischen Fußball ein Gewaltproblem besteht, was sich von dem Gewaltproblem, wie wir es in der Bundesliga, aber auch in vielen anderen Ligen Europas erkennen, sehr deutlich unterscheidet. Also mit anderen Worten, in Frankreich gibt es seit Jahren ein deutliches, ich will nicht sagen massives, aber doch sehr, sehr deutliches Gewaltproblem und gleichzeitig eine gewisse Ratlosigkeit der Verantwortlichen, wie sie das Ganze handeln und handhaben sollen. Man macht das mit den üblichen Maßnahmen, dass man eben Gästefans dann in diesen Fanlagern beziehungsweise an diesen Spielorten, wo dieses Gewaltproblem in Frankreich immer wieder auftaucht, begleitet, ne, eskortiert zum Stadion, um dann einen sicheren Stadionweg zu garantieren, dass man auch Aufenthaltsverbote für Gästefans und so weiter ausspricht. Aber man hat in Marseille beispielsweise beim Spiel gegen die Eintracht ganz deutlich gesehen, naja, das hat nicht wirklich viel gebracht. Da wurde dann ganz offen der Frankfurter Bus mit Fans beworfen, mit Pyrotechnik beschossen und so weiter, vor den Augen der Polizei. Also das ist für mich so ein Indiz nach dem Motto, oh, das Problem kriegen wir in Frankreich nicht wirklich in den Griff. Da unterscheidet sich die Situation sehr deutlich von der Situation in Deutschland. Und man kann dann auch sagen, jetzt im Nachgang sind ja auch einige Bundesligaspiele danach in Köln und auch in Frankfurt mehr oder weniger reibungslos über die Bühne gegangen, woraus wir schließen können, das ist definitiv kein Frankfurter Problem und auch kein Kölner Problem in ihrer Fanarbeit, sondern die Problemlage, die kam ganz klar aus Richtung der französischen Clubs. Und das ist eben was, wo man auf internationaler, europäischer Ebene deutlich mehr Aufmerksamkeit dem Ganzen widmen muss, wo man sich auch an Ligen ein Beispiel nehmen muss, wo es sehr erfolgreich in Sachen Gewaltprävention zugeht. Und da würde ich die Bundesliga auf jeden Fall mit dazu nehmen, vor allem aus dem Grund, weil es hier tatsächlich einerseits enorm stimmungsgeladen ist, enorm leidenschaftlich und enorm emotional und gleichzeitig vergleichsweise wenig passiert. Und dann der zweite Aspekt, das ist etwas, wo wir ganz, ganz, ganz sensibel und vorsichtig beobachten müssen. Das, was die Sportschau da im Nachgang zum Köln-Nizza-Spiel recherchiert hat, dass nämlich tatsächlich sich auf internationaler Ebene gewaltbereite Fangruppen vernetzen, mit dem Ziel, irgendwo in Europa dann Krawall anzufangen, Krawall anzuzetteln und sich eben zu prügeln. Und das ist eine Entwicklung, die ist neu, in dem Sinne ist vergleichsweise neu und die halte ich auch für gefährlich. Da muss man versuchen, müssen die Sicherheitsorgane versuchen, den Fuß relativ schnell in die Tür zu kriegen und sowas zu unterbinden. Und das geschieht nicht nur, oder ein erfolgversprechender Weg, das zu unterbinden, ist aus meiner Sicht nicht allein die klassische Polizeiarbeit, sondern genau an dieser Stelle können die Fanszenen, die aktiven Fanszenen massiv mithelfen, indem sie nämlich solchen Gewalttätern, die sich dann auch noch vernetzen und mit dem Ziel, international Schlägereien anzuzetteln, dass diese Gewalttäter definitiv nicht im Fanblock untertauchen können, sondern im Gegenteil, dass sie da als solche gestellt werden, bis hin, dass sie da, und das sage ich jetzt auch völlig unumwunden, denunziert werden, ne? Dass man ihnen die Masken abreißt, dass man der Polizei dabei hilft, solche Gewalttäter zu überführen und sie dann auch aus dem Stadion verbannt, sodass sie aus dem Fußballumfeld verschwinden. Das ist enorm wichtig für die Fankultur. Und da ist die Polizei schlichtweg darauf angewiesen, ihr Verhältnis zu den Fanszenen als solches zu pflegen und auf keinen Fall zu beschädigen, weil nur so kann man gemeinsam an einer Sache arbeiten. Und man muss tunlichst vermeiden, zwischen Polizei und Fans und allgemeinen Fans gegeneinander aufkommen zu lassen. Das ist aus meiner Sicht angesichts dieser jetzt aufkommenden Problemlage enorm wichtig.
Jetzt, also einmal würde mich interessieren, wie schätzen Sie, also wie hoffnungsvoll sind Sie dabei, dass der Fanblock quasi diejenigen gewaltbereiten Fans, ich sage mal, ausliefert oder zumindest dann preisgibt in dem Sinne, wie groß schätzen Sie auch den Anteil sehr gewalttätig oder gewaltbereiter Fans ein? Glauben Sie, dass das fruchten kann oder dass die eher dann quasi die Gruppe sich selbst auch schützt gegenüber äußeren Behörden in Instanzen?
Ja, ja. Also es ist, sagen wir mal in Anführungszeichen, gute Tradition aus der Sicht von Fanszenen gesprochen, dass man definitiv niemanden denunziert und dass man vor allem dann, wenn es gegen die Polizei und gegen Ordnungskräfte und zum Teil auch gegen die Interessen der Sicherheitsbeauftragten irgendwelcher Clubs geht, dass man dann, egal was passiert ist, zusammensteht und diesen Tätern Unterschlupf gewährt. Das ist tatsächlich eine Tradition und diese Tradition zu brechen ist enorm schwierig und das will ich jetzt gar nicht bewerten im Sinne von, das ist gut, das ist schlecht. Wir stellen einfach fest, das ist so und deshalb fand ich es bemerkenswert beim Spiel Nizza gegen Köln, dass Kölner Fans genau das getan haben. Das war für mich etwas Neues, und zwar auch in dieser Deutlichkeit. Und da hat auch Social Media ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass dann Bilder von diesen Gewalttätern sofort veröffentlicht wurden, sofort über Twitter, Facebook, Instagram und Co. In die Welt transportiert wurden. Das spielt da eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und das Nächste, was wichtig ist, man muss natürlich auch über die Schwere des Vergehens ins Gespräch kommen und über die Passung des Vergehens zur jeweiligen Fankultur. Und dann sind natürlich solche Schlägertrupps, die sich international vernetzen, das sind schon Vorkommnisse, Geschehnisse, da geht die allgemeine Fanseele definitiv nicht mit. Ne? Da sagt sie, nee, da ist eine Grenze überschritten, das wollen wir nicht, das bringt uns alle in Misskredit. Haben die Kölner Fans ja auch gemacht, ne, mit ihrem Sprechgesang, ne, wir sind Kölner und ihr nicht, ne, haben das also ganz deutlich und zwar spontan zum Ausdruck gebracht. Und dann gibt es aber auch, sagen wir mal, in Anführungszeichen Delikte, wie der Einsatz von Pyrotechnik und anderes, wo die allgemeine Fan-Auffassung dann diejenige ist, naja, dafür denunzieren wir definitiv keinen. Und das wiederum kann ich extrem gut nachvollziehen. Und da sollte man die Sachen jetzt auch aus meiner Sicht nicht vermischen. Also man darf jetzt nicht hoffen von Polizei oder Vereinsseite aus, dass Pyrotechnikvergehen als solche quasi geahndet werden durch die Fanszenen, sondern da ist es nach wie vor so und auch nachvollziehbar so, dass man denjenigen, die Pyrotechnik einsetzen, Unterschlupf gewährt, dass man sie auch versucht, in der Anonymität zu lassen. Und der Fehler, den man jetzt strategisch machen könnte, wäre, beides miteinander zu vermengen. Dann kommt so eine horizontale Gesamtlage raus, die definitiv dazu führt, dass niemand dieser schweren Gewalttäter als solcher denunziert wird. Und genau das wollen wir. Das ist natürlich in so einer Polizeilogik schwierig nachzuvollziehen. Ne? Verbrechen ist Verbrechen, aber nach meinem Dafürhalten ist Pyrotechnik eben kein Verbrechen. Da sehe ich uns nach wie vor in so einer Grauzone unterwegs, die man ganz anders handhaben muss, die man viel differenzierter angehen muss, diese Problematik, als das allgemeine Gewaltproblem. Und das ist ein Fehler aus meiner Sicht, der sich rhetorisch in den Diskurs eingeschlichen hat, dass wir Pyrotechnik immer mit Gewalt gleichsetzen im öffentlichen Diskurs. Das wird dann in einem Atemzug genannt. Und das sind wirklich völlig verschiedene Qualitäten, auch wenn der Einsatz von Pyrotechnik in Einzelfällen hochgefährlich ist. Auch ein Frankfurter Fan wurde in Marseille ja lebensgefährlich verletzt durch den Einsatz von Pyrotechnik. Aber das ist dann doch die Ausnahme. Und da fordere ich dazu auf, dass man dieses Pyrotechnik-Thema nochmal neu debattiert, dass man das aus dieser symbolischen Sphäre runterholt, dass man da mal die Luft rauslässt aus diesem Thema, weil nach meinem Dafürhalten ist das seit 2012 ein Symbol für die Machtfrage im Fußball geworden. Das heißt, auf der einen Seite den DFB in einer gewissen Borniertheit hat dann immer so ein Nulltoleranzprinzip seit 2012 da vertreten und Pyrotechnik als Verbrechen deklariert und die Vereine mit harten Strafen belegt. Und auf der anderen Seite, genau deshalb war das für Fans ein hochinteressantes Symbol, es trotzdem zu machen, wohl wissend, dass man das Schmuggeln von Pyrotechnik, den Einsatz von Pyrotechnik und das Anonymisieren derer, die Pyrotechnik zünden, überhaupt nicht unterbinden kann. Das ist rein technisch nicht möglich. Das haben die letzten Jahre eindrucksvoll gezeigt. Und deshalb sollte man wieder vor den Stand von 2012 aus meiner Sicht zurückkehren und den Dialog suchen mit den Fans und über bestimmte Szenarien diskutieren, in denen man nach bestimmten Auflagen Pyrotechnik im Stadion auch abbrennen kann, sodass das Ganze legalisiert wird. Das ist aus meiner Sicht unverzichtbar, weil ansonsten werden wir auch die nächsten 10 Jahre das Gleiche erleben wie in den letzten 10 Jahren, dass diese Pyrotechnik-Sache zum Symbol des Machtkampfes im Stadion wird. Und das hilft uns überhaupt nicht, löst das Problem nicht. Und vor allem, es wirkt sich negativ auf andere Problemlagen aus, wie wir jetzt gerade besprochen haben, am Beispiel der gewaltbereiten Fanszenen, die sich sogar international vernetzen. Und da könnte sich durchaus, je nachdem, wie sich das in dieser Saison und auch in der nächsten weiterentwickelt, da könnte sich durchaus eine ernstzunehmende Problemlage entwickeln, auch im Hinblick auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland.
Jetzt gab es kürzlich beim Hamburger Derby HSV gegen St. Pauli nach dem Spiel Szenen, die die Gewalt zwischen Sicherheitskräften und Fans wieder eher haben eskalieren lassen. Da sind Videos aufgetaucht, wo Polizisten auf einzelne Fans am Boden fixiert haben und teilweise mit Schlägen traktiert haben. Also es sah unverhältnismäßig aus, das wird jetzt überprüft alles. Glauben Sie, das hat eher damit zu tun, dass der FC St. Pauli jetzt auch als linkerer Verein die Fanszene eher im linkeren politischen Spektrum verortet ist, dass es also eher diese altbekannte Gemengelage zwischen Polizeikräften und linkspolitisch aktiven Menschen war? Oder ist das auch ein Problem? Wie schätzen Sie die Lage ein zwischen Fußballfans und der Polizei im Allgemeinen?
Ja. Also dieses Beispiel vom letzten Wochenende habe ich mir auch in ganz vielen Videos und auch Augenzeugenberichten vergegenwärtigt, angeschaut, viel drüber nachgedacht, auch mit Kollegen schon diskutiert und besprochen. Das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz übles Beispiel, wo Polizisten einfach auch Grenzen überschritten haben und wo die Verantwortlichen schleunigst handeln müssen und Konsequenzen daraus ziehen müssen. Das Gewaltthema, das hat dieses Wochenende sehr deutlich gezeigt, ist nicht ein Monopol irgendwelcher Fanszenen. Das Gewaltthema ist auch etwas, was bei der Polizei vorkommt. Und diese Szenen, die wir da über Social Media transportiert bekommen haben, diese Szenen, die nagen ganz massiv am Image der Polizei. Und das halte ich für extrem bedauerlich, weil die Polizei sollte nach unserem Dafürhalten ja uns helfen, ne? Sollte für uns da sein, sollte uns Sicherheit geben. Und solche Jagdszenen und Prügelszenen ausgehend von Polizisten, die passen nun absolut nicht ins Bild unserer Gesellschaft und Demokratie. Und da müssen Konsequenzen draus gezogen werden. Und da müssen wir auch das in den nächsten Wochen kritisch weiterverfolgen, dass da irgendwelche Ermittlungsverfahren nicht einfach so eingestellt werden, sondern das muss in aller Gründlichkeit als solches aufgeklärt werden. Ich bin jetzt aber nicht in der Lage, daraus politische Schlüsse dahingehend zu ziehen, nach dem Motto, naja, trifft es einen eher linksorientierten Verein stärker als einen anderen Verein. So weit würde ich da nicht gehen. Das halte ich für viel zu kompliziert. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Und da wäre es auch ganz schwierig, zum gegenwärtigen Zeitpunkt da schon Schlüsse draus zu ziehen. Da müsste man an die Diskurse innerhalb der Polizei herankommen. da müsste man darauf hoffen, dass die Einsatzkräfte dort irgendwie was fallen lassen, was berichten. Und dann könnte man solche Vermutungen prüfen. Aber mit der aktuellen Datenlage, die mir zur Verfügung steht, kann man dazu nicht sagen. Was man aber sagen kann, das ist ja nicht der erste Vorfall, wo Polizeieinsatzleitung gerade in Norddeutschland komplett versagt hat. Ein anderer Fall war gleich zu Beginn der Saison beim Spiel Werder Bremen in Wolfsburg, wo bei einem Spiel, was definitiv nach meinem Dafürhalten kein Risikospiel sein kann, so gerade wenn man gegen Wolfsburg spielt, die eine wirklich extrem friedliche Fankultur haben, wo man da die Bremer Fans drangsaliert hat in einer Art und Weise, die von vornherein vollkommen überzogen war. Damals hat sich ja auch der Innenminister Niedersachsens dann nach einigen Tagen auch entschuldigt und hat dann eben auch erkannt, das war überzogen. Und so erwarte ich das jetzt auch beim aktuellen in Rede stehenden Fall von Hamburg, dass man da schaut, was ist da eigentlich passiert. Denn neben den Prügelszenen, die einfach unschön sind, steht eines komplett auf dem Spiel, nämlich das Vertrauen gegenüber der Polizei, wenn wir sowas erleben. Und das in einer Fankultur, die jetzt nun nicht pauschal im Verdacht steht, gewalttätig zu sein, da wirken solche Botschaften gerade in unserer aktuellen gesellschaftlichen Gesamtlage durchaus verängstigend. Und da ist auch die Politik gefragt, ganz klar aufzuklären und keine Ausreden zu finden und eben Konsequenzen daraus zu ziehen. Das darf auf gar keinen Fall unter den Teppich gekehrt werden und da muss man Konsequenzen draus ziehen.
Eine abschließende Frage, was können Vereine tun? Also ich habe jetzt beim Spiel von Union Berlin gegen Malmö, in Malmö vor allem das Auswärtsspiel, da gab es ja eine fast halbstündige Unterbrechung, weil Pyrotechnik dann eben aufs Spielfeld auch abgefeuert wurde, Raketen aufs Spielfeld abgefeuert wurde, ist natürlich der Punkt, wo Pyrotechnik dann auf jeden Fall auch gefährlich ist und wird. Und das hat auch nichts mit den Bengalos zu tun, die dann gezündet werden eventuell. Da gab es Unterbrechungen, die Spieler wurden zur Sicherheit in die Kabinen geleitet und nach so 25, 27 Minuten dann wieder wurde das Spiel fortgesetzt. Unter der Ansage, wenn die nächste Rakete fliegt, der nächste Böller geworfen wird, ist Schluss. Und das Spiel konnte zu Ende gespielt werden. Das war die gute Nachricht in Malmö, neben dem 1-0-Sieg aus Unioner Sicht. Es war trotzdem so, dass noch Pyrotechnik abgefeuert, also dass Bengalos gezündet wurden im Block. Also es war nicht so komplett Ruhe. Man dachte, wer ist da jetzt so dumm, mal platt gesagt, bei so einer Ansage doch noch weiterzumachen. Und da habe ich mich kurz gefragt, es ist jetzt nicht unmöglich, dass das abgebrochen werden muss. Und da habe ich mich gefragt, wer sitzt da eigentlich am längeren Hebel? Weil man kann nicht jedes Spiel abbrechen. Der Spielplan ist mit so einer Winter-WM dieses Jahr ohnehin sehr, sehr eng. In der Premier League geht's ja am 25. Dezember gleich weiter. In der Bundesliga hat ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, man hat kaum Platz für Nachholspiele. Wenn da jetzt drei Spiele abgesagt werden würden, weil da doch nochmal ein Böller fliegt, hat man auch irgendwann keinen Spielraum mehr als DFL, als UEFA. Was würden Sie sagen, abschließend, wie kann man der Sache Herr werden? Wo sind noch die Grenzen so der Möglichkeiten der Vereine und auch der Ligen?
Ja, da ist auch mehreres dazu zu sagen. Das erste wäre, wenn ich jetzt mit Konsequenzen drohe, muss ich mir natürlich genau überlegen, wenn ich die Konsequenz als solche ausspreche, muss ich sie dann auch umsetzen, wenn es passiert. Das hat also Konsequenzen, wenn ich eine Konsequenz androhe. Und wenn ich dann gleich so eine harte Konsequenz androhe, wie Spielabbruch, dann muss ich es auch machen. Und wenn ich dann erst im Nachgang überlege, oh, ich habe überhaupt keine Zeit, das Spiel irgendwann nachzuholen, ja, dann würde ich sagen, dann bin ich blöd dran. Sollte ich also lieber nicht tun. Das zeigt aber, dass wir nochmal insgesamt einen Blick auf den Fußball werfen müssen und nachfragen müssen, was soll dieses Aufblähen des Spieljahres, ne? Hier eine WM, da noch das, dann die Debatte, WM alle zwei Jahre, das Aufblähen der Europameisterschaft und dann immer wieder neue Wettbewerbe ins Feld führen, um noch mehr Geld aus diesem System herauszupressen. All das geht letztlich auf Kosten der Gesundheit der Spieler, aber dann eben auch auf Kosten der Flexibilität, wenn es dann um solche Problemlagen geht. Und da muss man so insgesamt kritisch drüber nachdenken. Aber, und das zeigt das Beispiel auch, und das ist das, was ich einleitend hier zu dieser Frage oder zu meiner Antwort gesagt habe, wir müssen über das Androhen von Konsequenzen nochmal genau nachdenken und auch eine gewisse Stufigkeit hinbekommen. Womit steige ich dann letztlich ein? Wie begleite ich solche Konflikte und welche Möglichkeiten vor dem Spielabbruch habe ich denn jetzt letztlich noch? Und in der Hinsicht hat sich das DFB-Sportgericht beispielsweise aus meiner Sicht die Arbeit relativ leicht gemacht in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Immer wenn was passiert, wird eine üppige Geldstrafe ausgesprochen. Und damit ist das Problem vom Tisch. Die Geldstrafe, das wissen wir aufgrund eines höchstrichterlichen Urteils, die wurde als Präventivmaßnahme anerkannt und deshalb ist sie auch rechtmäßig, also hat vor dem höchsten Gericht standgehalten. Aber mit Blick auf den Präventionsgedanken kann man ganz klar sagen, ist völlig wertlos. Also das ist keine Prävention, das ist einfach eine Bestrafung entgegen der Annahme Karlsruher Richter, dass dort Präventionsarbeit geleistet wird. Also da ist man im DFB nach wie vor aus meiner Sicht sehr, sehr falsch beraten. Und man sollte über dieses drakonische Bestrafen von Vereinen, auch über das pauschale Bestrafen ganzer Gruppen, ganzer Fangruppen, ganzer Vereine, da sollte man drüber stehen, da sollte man weg davon kommen und viel differenzierter in die Fanarbeit einsteigen, die Fans mehr und mehr in Verantwortung nehmen und auch zu so einem gelassenen Miteinander kommen, dass man den Fans auch mehr Rechte, mehr Freiheiten und mehr Mitbestimmung gewährt und dann nicht immer nur sie als Kunden und Melkkuh versteht, die zwar für das Ambiente und die Atmosphäre zuständig ist, aber ansonsten das machen muss, was die Herren in den Anzügen in der Chefetage von ihnen erwarten und verlangen. Das ist auch ein Machtgefälle. Auch wenn der Zusammenhang zwischen dem Spiel in Malmö und diesem für mich jetzt theoretisch vorhandenen Konstrukt dieses Machtgefälles nicht 1:1 nachweisbar ist, so steht er doch im Raum, dieses Machtgefälle. Und daran muss man aus meiner Sicht arbeiten. Und das kann dann auch mittel- und langfristig dazu führen, dass wir eine andere Fußballkultur in diesem Land entwickeln, wo dann die wenigen Bestimmer, die entscheiden wollen, wie der Fußball läuft, Gegenwind bekommen. Und das hat ja auch die Jahreshauptversammlung von Bayern München am Wochenende sehr, sehr eindrücklich gezeigt, dass das ein antiquierter Führungsstil ist, wenn Uli Hoeneß oder irgendjemand anderen die Welt belehren will und erwartet, dass alles exakt so läuft, wie er das festlegen will. Sondern Fußball ist etwas, was im Vereinswesen stattfindet. Fußball ist etwas, was von der Gemeinschaft getragen wird. Und deshalb muss innerhalb der Gemeinschaft müssen Strukturen entwickelt werden, die aus der Perspektive aller als gerecht empfunden werden. Und die Dinge, die wir unterschiedlich empfinden, die müssen in den Diskurs kommen. Darüber müssen wir uns austauschen. Und dann entwickelt sich auch etwas Positives. Aber immer dann, wenn irgendjemand den Zeigefinger erhebt und sagt, wir müssen es so machen, dann ist das für mich der erste Schritt in die falsche Richtung.
Wunderbar. Diskurs als Lösung. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Besten Dank.